Ja, guten Abend und herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum der Karmakachi-Linie. Und ich sehe nur bekannte Gesichter, aber es liegt womöglich auch daran, dass ich mich einfach gerade an allen Gesichtern freue und denke, ich habe jede schon mal gesehen. Wer ist denn zum ersten Mal heute im Zentrum? Herzlich willkommen. Und diese Dienstage, die wir hier machen, sind Teil einer Reihe. Wenn man jeden Dienstag käme, würde man in einem Jahr so eine gute buddhistische Grundlagenbildung kriegen, aber jeder Dienstag soll auch für sich stehen können. Und sonst haben wir noch ein anderes Programm. Wir haben jeden Abend eine Meditation und da eben so für das Spektrum der Meditierenden verschieden. Und wir haben demnächst ganz viele Lamas zu Besuch. Wir haben nächstes Wochenende, Samstag, Sonntag, die Lama Irene hier. Wer Buddhismus auch Schwitzerdütsch hören will, kriegt es dann mit diesem Schwitzerdütsch-Charme. Und sie wird speziell am Samstagabend einen Vortrag halten über den 17. Karmapa. Von dem ist ja viel die Rede. Das ist unser Cheflehrer, der in New Delhi seinen Hauptsitz hat, da im Karmapa International Buddhist Institute, der jetzt gerade frisch geheiratet hat und der der 17. Karmapa hat geheiratet und der ungefähr 1000 Jahre Geschichte lebendig verkörpert, weil er seit 1000 Jahren immer wiederkommt. Ist der erste bewusst wiedergeborene Lama Tibets und der gibt die ganze Zeit Kurse, reist um die Welt, unterrichtet und gibt auch in New Delhi Kurse und da war sie jetzt kürzlich und hat auch mit ihm enger noch zu tun gehabt und sie wird am Samstagabend ein bisschen erzählen. Wer noch nie mit Karmapa zu tun hatte, da kriegt man dann mal so einen Eindruck, wer ist das eigentlich. Kommt am Sonntag, den 21. Mai, Montag, 22., Dienstag, 23. Trinlering Puchi. Auch ein wiedergeborener Lama, allerdings ist der nicht mehr Tibeter, sondern der kam diesmal im Westen wieder. Der ist in den 70er Jahren in Frankreich geboren und war aber vorher ein großer Lehrer in Tibet und ist sowohl im Himalaya ausgebildet worden, als auch an der Sorbonne in Paris und in London. Und der wird uns über die Mahayana-Ebenen unterrichten, über Liebe, Mitgefühl, über Bodhicitta und das Bodhisattva-Versprechen. Und an dem Mittwoch wird er das Bodhisattva-Versprechen geben. Nee, Dienstagabend. Also das wird dann Dienstag der 23. sein.
In zwei Wochen,
genau. Da ist kein Philosophieabend, sondern da ist was sehr Spezielles. Da verspricht man, von jetzt ab bis zum Erwachen auf den Weg zu gehen, zu bleiben und alles, was man tut, zum Nutzen für die Wesen zu tun. Man muss das aber nicht versprechen und man muss auch nicht kommen, aber wenn man das verspricht, ändert sich was im Leben. Ja. Es kommt plötzlich Kundschaft. Ne? Da kommen Leute, denen man helfen kann. Ne? Also vielleicht noch nicht so buddhistisch gesehen, aber Leute, die irgendwie die Hilfe brauchen, die man geben kann, die kommen plötzlich. Und dann kommt Lama Jigme. Nee, vorher haben wir noch deinen. Denn an dem Samstag drauf, da wirst du aber gleich noch viel zu erzählen, ist dann der Tag mit der Vipassana-Praxis. Und ein paar Tage später kommt Lama Jigmela am 1. Juni und wird uns eine Einweihung geben in Buddha Diamant Geist. Und das ist auch was recht Spezielles, das ist dann das Tantra-Jana oder tibetischer Buddhismus. Diese Einweihung gibt es tatsächlich nur auf dieser Ebene. Da wird er hier dieses Kraftfeld von Buddha Diamant Geist, das ist der da sozusagen auf die Schüler legen, die mit dem Buddha arbeiten wollen. Und eigentlich wollen das alle, weil der gehört zum Mantra. Der gehört so zu den grundlegenden Übungen. Also wer das noch nicht erlebt hat und wer damit arbeiten will, wer das praktizieren will, der ist herzlich eingeladen. Und dann haben wir noch einen spannenden Dienstag nächste Woche. Da haben wir einen katholischen Theologen zu Besuch und werden wieder mal so ein Buddhismus und Abend haben, nämlich Buddhismus und Christentum. Und da geht es dann um die unterschiedlichen und gemeinsamen Einschätzungen, Vorstellungen, Belehrungen zum Thema Leben, Sterben, Wiedergeboren werden oder was machen die Christen eigentlich, wenn die tot sind? Also wir Buddhisten haben ziemlich viele Pläne noch, aber da fragen wir mal die Christen, was die vorhaben danach. Soweit das Programm voraus, also es ist echt was los bis Pfingsten. Wir haben da Magic Mella gebeten, extra am 1. Juni zu kommen, weil da sind noch nicht Pfingstferien, gerade noch nicht. Und ich weiß von vielen, dass sie am 2. schon losfliegen. Also das schafft man gerade noch. Man nimmt die Einweihung und dann fliegt man sowieso auch ohne Flieger, aber nicht so weit. Denn wenn man noch dann ans Mittelmeer will, dann ist schon gut, noch ins Flugzeug einzusteigen. Soweit das Programm voraus. Und normalerweise beginnen wir immer mit einer Übung, aber das überlasse ich jetzt ganz und gar Johannes, weil der nämlich heute den ganzen Abend gestaltet und ich dann ab jetzt still sein werde. Ich habe noch zwei Bitten mitgebracht, zwei Leute fragen um Hilfe. Das eine ist eine Buddhistin, die wohnt, glaube ich, in Munzingen und die hat eine Behinderung und hat persönliches Budget, nennt sich das. Wenn jemand einen sozialpädagogischen oder pflegerischen Hintergrund hat, für die Betreuung sucht sie jemanden dringend. Man kann da 43,50 € brutto die Stunde verdienen. Also wer sich da auskennt, persönliches Budget. Sie ist nicht geistig behindert, sondern hat da eine leichte körperliche Behinderung irgendwie. Ich blick nicht genau durch, aber sie hat eben dringend jemanden Hilfe nötig. Und das, also wer gerade einen Job braucht und damit ein paar Stunden Geld verdienen will und einer Buddhistin helfen will, ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Und das andere ist eine Buddhistin aus Stuttgart, die dringend aus Stuttgart weg will, das verstehe ich sehr gut, nach Freiburg ziehen, hat schon einen Job, aber auch einen Hund und zwei Katzen. Ja. Wer eine Wohnung kennt für eine tierliebende Buddhistin, ist auch herzlich willkommen, mir Bescheid zu sagen. Wir haben schon gesprochen. Ich hoffe, ihr habt schon Kontakt aufgenommen.
Ja, läuft.
Okay, ja. Also das waren noch die Ansagen, die ich gebeten worden war, weil sowas schicken wir nicht per Mail rum, weil wir so wahnsinnig viele Mails jetzt in diesen Tagen rumschicken mit all den Lamas, schicken wir nicht das auch noch rum. So, das war's und jetzt übergebe ich an dich, Johannes.
So, also wieder herzliche Begrüßung und schön, dass ihr Interesse habt. Also, für mich ist heute praktisch jetzt von dem, was ich hier eingebracht habe in den letzten Monaten, wieder so ein gewisser Höhepunkt, nämlich wo all das, worüber wir gesprochen haben, oder wo ich, ja, oder wir beide jedenfalls gleichsam zu einem gewissen zusammengeführt wird, also zu einem Punkt, wo es nämlich um die Praxis geht. Also wo wir das, was wir gelernt haben, gleichsam in die Praxis überführen. Dazu auch nochmal ganz kurz, der Buddha hat selber über diesen Weg des Einsteigens in den Dharma, in die Meditation oder in den Buddhismus drei Stufen aufgezählt oder ist in drei Stufen aufgeteilt, nämlich erstens die Stufe des Hörens, also wir hören vom Dharma, wir müssen überhaupt erstmal was davon erfahren. Zweitens dann die Stufe der Vertiefung, wo wir tief eindringen, versuchen es wirklich zu verstehen, tief zu verstehen und das auch schon mit eigenen Erfahrungen verbinden und mit verschiedenen Formen von Praxis. Und das dritte ist dann die eigentliche Praxisstufe, wo wir wirklich tief einsteigen und gleichsam auf die Grundlagen, auf die Kernpunkte zugehen. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Stufe des Kennenlernens auch ernst nehmen. Es gibt etliche buddhistische Schulen, wo das ziemlich vernachlässigt wird oder gar nicht wertgeschätzt wird, also beispielsweise im Zen, wo man die Leute dann gleich dazu auffordert, sofort meditieren, sitzen, 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 nichts fragen, nichts wissen. Das kann funktionieren in bestimmten Kulturen, wo nämlich ein Wissen über den Buddhismus, über das Dharma da ist, ja, in Japan jetzt in Priesterfamilien oder auch in China oder so und so weiter. Aber hier im Westen funktioniert das überhaupt nicht. Also man kann nicht erwarten, dass man mit total westlichen Vorstellungen einfach drauf los meditiert, wo man keine Ahnung hat, was Meditation ist, worum es geht, was das Ziel ist. Und glauben, dass man dann aber die richtigen Erfahrungen macht. Und das hat der Buddha auch sehr genau aufgezeigt, da werde ich nachher auch drauf eingehen, dass das nicht funktionieren kann. Ja? Wir brauchen schon unser Verständnis, wir müssen unseren Geist, unser Denken, unser Wahrnehmen darauf vorbereiten, um dann auch mit einem gewissen Nutzen oder mit einem gewissen Erfolg die Praxis durchführen zu können. Ja, und um welche Praxis geht es hauptsächlich? Es geht um die sogenannte Achtsamkeitspraxis. Diese vom Buddha gelehrte Achtsamkeitspraxis ist ja heute jetzt in letzter Zeit unglaublich Mode geworden, modern. Gerade jetzt am Samstag stand wieder in der Badischen Zeitung, war wieder ein großer Artikel drüber. Die Macht des stillen Sitzens und leider uns also zwei Seiten über Achtsamkeitsmeditation mit einem Interview und so weiter und natürlich auch immer das übliche Bild, eine junge Dame, die dann mit hochgezogenen Knien so da sitzt. Das hat überhaupt nichts mit Achtsamkeit zu tun. Das ist irgendwie Körperakrobatik, aber nicht das, was der Buddha gelehrt hat. Und dementsprechend sind dann meistens auch die Artikel, was da beschrieben wird, ist dann nämlich, trägt genau zu dem bei, was ich auch gerade sagte. Man kriegt meistens falsche Vorstellungen vermittelt. Ja? Also da werden auf der einen Seite finde ich es schön, dass da eine gewisse Wahrnehmung dafür da ist und ein Interesse und dass es, wie gesagt, geradezu Mode wird. Aber was dann darüber geschrieben wird und was davon erwartet wird und welche Vorstellungen erzeugt werden, die sind zum größten Teil hinderlich. Sie verhindern genau das, wo das eigentlich gesucht wird oder erwartet wird. Ja. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, das heißt, hast du ja das letzte Mal auch schön gesagt, es ist wirklich wichtig, den Weg genau kennenzulernen. Die Praxis und auch die Begriffe und das Verständnis präzise kennenzulernen und nicht mit irgendwelchen verschwommenen Vorstellungen darauf loszugehen. Ja. Keiner würde beispielsweise auf den Mont Blanc steigen wollen, wenn er überhaupt gar keine Ahnung hat, wo ist der überhaupt, in welchem Land und wie komme ich da hoch und welche Ausrüstung muss ich dafür haben. Ja. Einfach losfahren Richtung Frankreich, ja, irgendwo soll ja da der Mont Blanc sein und dann gucken, ob ich den vielleicht zufällig mal finde.
Der ist doch groß.
Und dann auch noch, ist er groß genug, genau. Und dann marschiere ich da los und habe eine dünne Jacke an und ein paar leichte Slips, ja. Und da komme ich bestimmt nicht weit. Also so ungefähr ist es in Dharma eben auch. Also wenn wir wirklich den Weg ernsthaft gehen wollen und diese Praxis kennenlernen wollen, dann ist es notwendig, sich wirklich gründlich vorher schon damit zu beschäftigen. Vorher heißt aber auch natürlich auch während der Praxis. Ja, und da könnte ich jetzt noch viel dazu sagen, also was diese Modewelle jetzt von Achtsamkeit betrifft, man liest wirklich alle paar Tage Artikel darüber in verschiedenen Zeitungen. Das Schlimmste war vor ein paar Wochen in der Frankfurter Allgemeine im Finanzteil, ja, Finanzteil, wo also Achtsamkeit angepriesen wurde für Börsenbroker, also für Leute, die mit Aktien und an den Börsen arbeiten und mit der Überschrift, unser Hirn kann nicht mit Geld umgehen, aber buddhistische Mönche, die Achtsamkeit praktizieren, die könnten es, ja, weil die nämlich einen ganz klaren Geist haben und keine Emotionen und eigentlich sollte man alle wirklich in buddhistischer Achtsamkeitsmeditation ausbilden, damit sie noch erfolgreicher an den Börsen spekulieren. Da wird es mir schlecht. Ja.
Also, aber wenn die dann wirklich hierher kommen, wenn die hier bei uns aufschlagen und wollen das richtig gut lernen, das ist
eine gute Idee. Ja.
Erstens lernen sie es und zweitens so ein paar Börsenspekulanten.
Sie sollen kommen, ja, ich würde auch sagen, sie sollen herkommen, dann erzählen wir ihnen was, worum es geht und sie dürfen es praktizieren und ich glaube, dann hören sie sofort auf. Also wenn sie es wirklich verstanden haben mit Börsengeschäften.
Aber erst dann, wenn sie uns noch was eingebracht haben.
Ja, das genau, noch ein bisschen was. Ja. Das Schärfste, was ich über Achtsamkeit gehört habe in letzter Zeit, das war vor kurzem eine Sendung im Südwestfunk, SWR2, wo oft morgens recht interessante Artikel, Vorträge kommen. Und da kam ein Psychologe und der hat über Achtsamkeit gesprochen. Hier heißt der Titel Aufmerksamkeit für die Gegenwart, die neue Achtsamkeitswelle in der Psychotherapie. Und da versteigt es sich zu der Aussage, Achtsamkeit, das Wort kommt ja aus dem Pali und heißt Sati. Und dann sagt er ja, und dieses Wort Sati kommt von Witwenverbrennung. Ja. Also wie man so einen Blödsinn verzapfen kann. Tatsächlich gibt es im Sanskrit das Wort Sati, aber mit langem A, und das heißt Treue. Also eine Witwe in Indien, die sich früher beim Tod ihres Mannes selbst verbrannt hat, das war eine treue Frau. Ja, eine treue Frau. Aber das hat nichts mit Witwenverbrennung zu tun. Aber das Sati, worum es uns geht, hat wiederum mit diesem Sati absolut gar nichts zu tun. Also, wenn nicht, dass ihr in den Geruch kommt, wenn ihr jetzt Achtsamkeit praktiziert, dass ihr euch auf die Witwenverbrennung vorbereitet. Darum geht es ganz bestimmt nicht. So, aber kommen wir gleichsam zum ernsteren Teil. Zunächst mal nochmal zurückkommend, was war überhaupt das Anliegen des Buddha? Was ich ja schon oft betont habe, was wir beide schon oft gesagt haben, dass es im Buddhismus nicht darum geht oder für den Buddha nicht darum geht, die äußeren Phänomene der Wirklichkeit zu erforschen. Ja, also es geht nicht darum, die Materie gründlich zu untersuchen, besteht sie aus dem oder jenem Metall mit welchen Molekülen und welcher Struktur und welche Atome und so weiter. Oder irgendwelche anderen Phänomene zu untersuchen, biologische, Vögel und dergleichen. Sondern worum es im ganzen Buddhismus geht und nur darum geht, das ist das Erforschen des eigenen Geistes. Ja? Weil nämlich der Geist die Wirklichkeit erfährt. Alles, was wir erleben in unserem Leben, ja, dem, was wir erleben im Leben, ja, das ist das findet in unserem Geist oder in unserem Bewusstsein statt. Nirgendwo anders. Ja. Alles, was ihr hört, was ihr jetzt denkt und so weiter, es wird alles in eurem Bewusstsein gedacht. Ja. Und immer wir selbst, wir erleben das, wir denken das, wir fühlen das, wir hören das, wir beobachten das und so weiter. Niemand anderer, jeder erlebt es in seinem eigenen Geist. Also ist das der Ausgangspunkt, um die Wirklichkeit kennenzulernen. Denn es ist immer der eigene Geist, der die Wirklichkeit erfährt. Ja? Deswegen muss der erforscht werden, um zu sehen, was machen wir überhaupt mit der Wirklichkeit, ja, mit der wir konfrontiert sind. Also das ist aber schon indische Tradition. Das war schon vor Buddha, das gibt es auch in den Upanishaden schon. Oder auch in hinduistischen Traditionen. Dass dort in Indien insgesamt die ganze Kultur viel mehr die Menschen auf sich selbst geschaut haben und auf die Art und Weise, wie die Wirklichkeit wahrgenommen wird. Das war im Abendland, man kann fast sagen, bis ins 19. Jahrhundert eigentlich kaum üblich, ja, dass der eigene Geist erfahren wird. Ein bisschen unter den Mystikern, bei ein paar Philosophen, aber man hat immer die Außenwelt betrachtet und untersucht. Und dann auch noch den Anspruch gehabt, seit der Neuzeit, darüber haben wir jetzt die vergangenen Abende gesprochen, nämlich die Wirklichkeit objektiv zu sehen. Und objektiv heißt ohne Geist. Ja? Also wie kann ohne Geist etwas mit Geist sozusagen erfahren? Also ein Geist, der gar nicht existiert, ein Bewusstsein, das nicht existiert, kann nichts erfahren. Also kann es auch nie objektiv sein. Ja? Aber objektiv heißt im westlichen wissenschaftlichen Sinne, das Bewusstsein muss möglichst ausgeschaltet werden. Und das geht gar nicht. Ja? Also jede Wissenschaft, jede Betrachtung ist immer zwangsläufig subjektiv, das heißt von einem etwas, was etwas erfährt. So, das ist also der eine Aspekt. Und der zweite, warum hat Buddha sich jetzt so intensiv auf die Betrachtung oder die Erforschung, das Kennenlernen des eigenen Geistes oder Bewusstseins orientiert, weil er, und das habt ihr ja schon mitgekriegt, der Buddha ausging von der Erfahrung des Leidens. Ja, wir alle leiden. Oder viele Menschen leiden, und wir alle auch, mal mehr, mal weniger. Und diese Erfahrung des Leidens, die findet ja auch nicht irgendwo draußen statt, sondern das ist das Bewusstsein, das leidet. Der Geist, der Leiden erfährt. Also wenn wir herauskriegen wollen, wie entsteht überhaupt das Leiden, wo kommt es her, warum leide ich und so weiter. Ja? Also die Zusammenhänge, wie Leiden entsteht. Wenn ich das erforschen will, muss ich zwangsläufig auf den eigenen Geist schauen, der nämlich Leiden erfährt. Das nützt mir nichts, wenn ich da draußen alles Mögliche untersuche und glaube, da stoße ich auf die Ursachen meines Leidens. Sondern ich kann nur auf die Gründe, auf diese Wurzeln des Leidens kommen, wenn ich den eigenen Geist betrachte. Und deswegen hieß ja auch unser ganzer Kurs hier, jetzt, den wir hier machen, dieses fast eine Jahr, buddhistische Philosophie und Meditation, wie man den eigenen Geist erforscht. Und das ist das Anliegen gewesen, das der Buddha in die Welt gebracht hat. Man kann wirklich sagen, das war sein großer Beitrag zur Menschheitskultur, eine Tradition zu stiften, die sich ganz intensiv und konzentrativ der Erforschung des eigenen Geistes oder eigenen Bewusstseins widmet. Und das ist das, was buddhistische Meditation ist. Ja? Also wir fangen an mit zunächst, wie ich es vorhin sagte, mit Hören. Wir hören darüber, wir erfahren verschiedene Ideen, verschiedene Zusammenhänge, Einsichten und so weiter. Aber das ist etwas zunächst mal nur, was wir hören. Ja? Dann versuchen wir tiefer einzudringen, wir versuchen es zu verstehen. Stimmt es denn mit meinen eigenen Erfahrungen überein? Kann ich dem überhaupt zustimmen und so weiter? Überzeugt mich das irgendwie? Und dann schließlich als drittes ist es mir auch irgendwie hilfreich. Ja? Nutzt mir das? Warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen? Ja? Und das Kriterium ist jetzt aber nicht, dass ich jetzt zum Beispiel an der Börse mehr Geld verdiene oder sonst irgendwo erfolgreich oder beliebt oder sexy oder was weiß alles Mögliche, was auch immer bin, sondern dass dieses Kennenlernen, dieses Erforschen des eigenen Geistes mir selbst gleichsam ein zufriedeneres, ein tieferes, ein erfüllteres Leben ermöglicht. Ja? Also darum geht es. Es geht darum, das Leben, in dem wir sowieso leben, diesem Leben mehr Tiefe, mehr Freude, mehr Weite, mehr Offenheit zu geben. Ja? Und damit Befreiung vom Leiden. Also, dass wir in irgendeiner Weise etwas, vielleicht wahrscheinlich alle nicht ganz, aber doch ein gewisses Stück davon wegkommen, uns und jetzt aber auch nicht nur uns selbst, sondern auch anderen Leiden zu schaffen. Also das Ziel ist nicht nur kein Leiden erleben, das wäre noch recht egoistisch, ja? Wenn ich kein Leiden erleben will, aber alle anderen, na, das ist mir egal, ob die leiden oder so. Sondern das Ziel ist nicht nur kein Leiden zu erleben, sondern auch kein Leiden mehr zu erzeugen. Das Schaffen von Leiden, darum geht es. Ja? Das Herstellen, dass es entsteht. Und zwar für mich entsteht und für andere entsteht. Und dabei kann ich allerdings nur so weit gehen, dass ich versuche, das Leiden, das ich oder wir selbst erzeugen, für andere das zu vermeiden. Also wir können nicht alles Leiden auf der Welt abschaffen, das geht nicht. Da müssen eben auch die anderen dran mitwirken, aber wir können zumindest so weit praktizieren, dass wir aufhören, damit anderen Menschen Leiden zu erzeugen. Und dabei natürlich auch uns selbst kein Leiden mehr zu schaffen. Und das ist bereits ein unglaublich hohes Ziel. Ja, das ist ein riesiger Anspruch. Dazu müssen wir uns selbst und dem, was wir tun, und tun heißt jetzt im Buddhismus nicht nur handeln, ja, also mit dem Körper oder mit den Händen tun, sondern tun heißt dort immer mit dem Denken, mit dem Fühlen und mit dem Handeln. oder auch mit dem Sprechen, also Denken, Sprechen, Handeln. Ja, wir erzeugen sehr, sehr viel Leid durch Sprechen, durch Sprache, durch... Im Internet, das kennt ja jeder bei E-Mails, wie schnell entstehen da Missverständnisse und Ärger und völlig Streit und nicht zufällig ist heute das Internet voll von Hass und Wut und dergleichen. Das zu vermeiden, ja, dass wir durch unser Handeln, also Denken, Sprechen, körperliches Handeln, kein Leid mehr erzeugen. Das ist das Ziel des Buddha, seines ganzen Wirkens und seines Lehrens. Und das ist das Ziel der buddhistischen Praxis und das Ziel der buddhistischen Philosophie. Nur darum geht es, kein Leiden mehr zu erzeugen und den eigenen Geist kennenlernen. So, und der Weg, den der Buddha jetzt dazu eingeschlagen hat, das sagte ich, also das ist Meditation. Und da war er zunächst auch, er wusste, also als er seinen Palast verlassen hat, als dann verheirateter Mann mit Sohn, da wusste er jetzt auch keine Lösung. Er war selber auf der Suche. Ja, es gab niemand, der ihm da sagen konnte, das ist der Weg. Und er ist in Indien herumgezogen, hat gesucht, er hat gleichsam alles, allen Besitz und Ruhm und Geld und was auch immer, hat er hinter sich gelassen, nur mit diesem einen Ziel: Ich will mich selbst kennenlernen, ja, und die Ursachen des Leidens kennenlernen. Und da hat er dann, also das war ja vorausgegangen, das hat man ja auch schon erzählt hier, dass eben er im Brahmanismus, in der damaligen Religion, wie es in Indien herrschte, aber auch in anderen Bereichen der Welt, also eben in Griechenland, in Palästina, in Rom, überall das Gleiche, mit dieser Religion konnte er nichts anfangen. Ja? Das war eine Opferreligion, durch Opfern überwindet man oder verhindert man kein Leid, sondern man erzeugt massenhaft Leid. Ja, da wurden ja Hunderte und Tausende, Zehntausende von Tieren ständig abgeschlachtet, ja, in Hals durchgeschnitten. Es war Blut, jede Menge, und das war sicher kein Weg zur Überwindung des Leidens. Also hat er sich von dieser bestehenden Religion, dem Brahmanismus und damit aber auch von der ganzen Gesellschaft, dieser ganzen damaligen Gesellschaft, völlig abgewandt. Er hat gesehen, diese Form der Kultur oder der Gesellschaft, die kann Leiden nicht überwinden. Und in gewisser Weise, das ist jetzt eine kleine Provokation, die ich hier einbringe, sind wir heute genau in der gleichen Situation. Wir haben eine weltweite Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, Leiden zu überwinden, sondern die ständig noch mehr Leiden erzeugt und produziert. Und wir sind alle daran beteiligt, dieses Leiden, das wir ständig produzieren, mit am Laufen zu halten, oder die Entstehung des Leidens. Ja. Jetzt gab es aber in Indien, er war da nicht alleine, es gab viele, viele Leute, die das auch so gesehen haben, die aus dieser Gesellschaft gleichsam ausgestiegen sind, sich in die Einsamkeit zurückgezogen haben, in die Wälder, in Himalaya, in Höhlen und so weiter, und die eben nach anderen Wegen und Antworten gesucht haben. Das war diese Shramana-Bewegung. Und der hat er sich angeschlossen. Und in dieser Bewegung gab es bereits eine Meditationsform, die er kennengelernt hat. Das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, nämlich die Form der Yoga-Meditation. Und da will ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen, aber es ist trotzdem wichtig. Diese Yoga-Meditation ist das, was man im Buddhismus dann Samatha nennt. Samatha oder Shamatha. Meine Stifte. Also wir werden das ja schon ein paar Mal behandeln, aber weil heute auch einige da sind, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Es gibt also diese Samatha-Praxis. Und in Indien heißt die, und in der hinduistischen Tradition heißt die Samadhi. Samadhi, das ist im Grunde das Gleiche, wobei aber der Buddha diese Samadhi-Praxis aus dem Yoga übernimmt, aber ihr dann doch eine etwas andere Bedeutung gibt. Ja? Im Yoga hat die Samadhi-Praxis die Bedeutung, mit dem Absoluten, mit dem höchsten Absoluten eins zu werden. Also es ist eine Praxis der Konzentration, des zur Ruhe Kommens, zur Stille Kommens, des sich Konzentrieren auf ein Objekt, auf ein einziges Objekt, den Geist völlig auf dieses Objekt fixieren, und zwar so lange wie möglich, und schließlich mit diesem Objekt eins zu werden. Wenn man sich das als Ziel nimmt, dann muss man sich überlegen, dass man sich auch ein positives Objekt aussucht, mit dem es sich lohnt oder wo es heilsam ist oder sinnvoll ist, mit ihm eins werden zu wollen. Ja klar, wenn ich mir jetzt zum Beispiel als Objekt nehme ich mir ein Bild von Marilyn Monroe. Ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft ist, ist jetzt mit dem Bild von Marilyn Monroe eins werden zu wollen. Ja? Klar, man nimmt sich also doch ein paar Objekte, die etwas tiefergründig sind. Und das war natürlich beispielsweise eben bestimmte Götter. Ja? Brahman oder Indra oder Shiva und so weiter. Und so wird es auch heute in Indien noch praktiziert. Ja? Also entweder man versucht, mit einer Gottheit eins zu werden. Und diese Praxis haben wir im Abendland, in der abendländischen Mystik, ganz genauso. Ja? Meister Eckhart, die berühmten Mystiker des Mittelalters, Meister Eckhart, dann der Tauler hier in Straßburg, der Heinrich Suso in Konstanz. Ja, das Ziel war immer, mit Gott oder Jesus Christus eins zu werden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ist, man nimmt sich einen bestimmten Satz oder ein Wort, versucht mit diesem eins zu werden, was meistens dann eben auch ein besonders heiliges Wort ist. Es gibt in der Ostkirche zum Beispiel, in Russland, in Griechenland, in den sogenannten orthodoxen Kirchen, da gibt es das Jesusgebet. Da versucht man eben auch mit einem bestimmten Wort oder Bild von Gott oder Jesus oder auch Maria eins zu werden. Es gibt bestimmte Mantras, auch in der Ostkirche, bestimmte Mantras, die man wiederholt, ständig wiederholt. Das Gleiche gibt es eben auch in Indien, Mantras, bestimmte Töne, Om oder Om Namah Shivaya und so weiter. Also es geht immer um ein Objekt, mit dem wir eins werden. Und das übliche Objekt aber ist der Atem. Wobei der Atem jetzt zunächst einfach nur eine körperliche Bewegung oder Erfahrung ist, aber bei dieser soll es natürlich nicht bleiben, sondern hinter dem Atem steckt das Atman, also das wahre Selbst oder das Ewige in uns selbst drin, das Göttliche im einzelnen Menschen. Ja. Und wir beginnen also auf diesem Weg des Yoga. Man beginnt eben auch mit Konzentration auf den Atem, versucht mit dem Atem völlig eins zu werden, konzentriert sich ganz auf den Atem. Aber je tiefer ich eins werde, damit wird der Atem immer spiritueller, er wird immer geistiger und wird dann, das Verständnis ist, dass man dann mit dem eigenen Atman, ja, also mit dem innersten Wesen unser Selbst, eins wird und damit letztlich eins mit Brahman, und das heißt eben auch genau das Gleiche, eins mit Gott oder mit der Gottheit oder mit dem Absoluten. So, das war der Weg, wie ihn der Buddha vorgefunden hat. Übrigens gibt es genau den gleichen Weg, ist der Weg, den auch der Sufismus geht. Es ist exakt dasselbe. Ich habe hier ein Gedicht dabei aus der Sufi-Tradition, das ich vorlesen könnte, aber das würde jetzt wahrscheinlich doch zu weit führen, wo auch versucht wird, abzugrenzen, wo der Sufismus versucht, sich abzugrenzen von dem Judentum und vom Christentum und da besonders dieses Einswerden betont. Beim Christentum muss man noch dazu sagen, das ist vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, das Christentum hat immer darauf bestanden und auch die christliche Mystik, auch Meister Eckhart, dass wir nicht völlig eins werden können mit Gott, denn Gott ist ja der Schöpfer von allem. Er ist auch unser Schöpfer. Und es galt in der christlichen Tradition immer, als eine Blasphemie, das heißt also als Gotteslästerung, mit Gott selbst eins werden zu wollen oder anders gesagt zu Gott werden zu wollen. Das galt als die schlimmste Sünde, die man überhaupt begehen kann. Ja? Also zwar versuchen wir uns Gott anzunähern, so weit wie möglich, aber mit Gott eins zu werden, das war ausgeschlossen. Also christliche Mystik unterscheidet sich insofern von hinduistischer Mystik oder von sufistischer Mystik, als dort der Mensch nie eins wird, aber er kommt sehr, sehr nahe ran. Ja, es bleibt immer noch die Distanz zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Das ist wichtig bei der buddhistischen, bei der christlichen Mystik. Es wird auch von vielen Leuten heute, die jetzt für Meister Eckhart schwärmen und westchristliche Mystik missachtet oder nicht gesehen und wird dann gesagt, ja, ist ja alles das Gleiche, hinduistische Mystik, Buddhismus und Sufi, das ist ja alles dasselbe. Das stimmt einfach nicht. Es sind erhebliche Unterschiede dabei. Und auch da ist es wieder wichtig, das präzise zur Kenntnis zu nehmen und nicht so oberflächlich über die Dinge hinwegzugehen. So, der Buddha hat das also, wie gesagt, kennengelernt. Er hat das praktiziert. Er war bei zwei Lehrern, die genau diese Meditationsform gelehrt haben. Und was man jetzt noch dazu sagen muss, diese Praxis, die ja eben eine Praxis des Einswerdens ist, hat verschiedene Stufen. Und zwar wie eine Pyramide, wie so eine Stufenpyramide. Und so ist es auch im Buddhismus, also in der buddhistischen Tradition werden 8 Stufen gleichsam des Einswerdens oder des Stillewerdens, der Sammlung, der Konzentration oder auch was man findet, findet ihr vielleicht auch manchmal als Begriff, sogenannte Einspitzigkeit. Ja, der Geist wird eben auf einen kleinen winzigen Punkt zugespitzt und das ist dann die totale Einswerdung oder Ruhe. Also wo der Geist auch völlig unbeweglich wird. Und das geht über mehrere Stufen. Wie gesagt, 8 verschiedene Stufen, wobei diese Stufen so aussehen, dass es gibt verschiedene Aspekte zum Beispiel, also auf der ersten Stufe der Samatha-Praxis, diese Stufen heißen Jhanas, das will ich vielleicht noch aufschreiben, Jhanas, das heißt auf Deutsch Vertiefung. Jhana, übrigens kommt aus diesem Wort, Jhana heißt, das ist Pali und in Sanskrit heißt es Dhyana. Und diese Praxis, Samadhi-Praxis oder Samatha-Praxis des Buddhismus, aber auch des Hinduismus, aber hier vor allem des Buddhismus, ist auch nach China gekommen, ja, über die Seidenstraße, haben wir schon darüber gesprochen, und wurde in China dann zu Chan-Na. Und das Na, die Chinesen neigen sehr dazu, nur ganz kurze Worte zu bilden, das Na hat man weggestrichen. Was ist es dann? Die chinesische Chan-Tradition. Und aus der Chan-Tradition wurde der japanische Zen. Ja? Und in Korea heißt es Son, in Vietnam heißt es Tien. Das ist alles dieselbe Tradition. Es ist alles die Chan-Praxis und letztendlich Samatha-Praxis. Aber eben wie gesagt, der Buddha hat diese Praxis jetzt, was ich noch erklären muss, er hat diese 8 Stufen selbst praktiziert, er hat sie verwirklicht bis zur höchsten Stufe und hat gesehen, die Erfahrung gemacht, dass ihn das sein Ziel, letztendlich ein Ziel, nicht näher bringt. Er erlangt keine Befreiung vom Leiden. Aber was diese Jhana-Praxis ermöglicht, sind tiefe, tiefe geistige Zustände. Und zwar fantastische Zustände. Also zunächst mal hauptsächlich Stille, Ruhe, Frieden des Geistes, totale Klarheit, sehr, sehr große Klarheit im Geist. Es bewegt sich nicht mehr viel. Wir werden kaum noch von irgendetwas erschüttert. Und um dahin zu kommen, muss man sich auch von allen sinnlichen Wahrnehmungen ablösen. Ja? Also es, ab dem ersten Jhana, wenn man da reinkommt, also der Weg dahin ist schon recht lange. Also für viele Westler, den allermeisten Westlern und auch für mich selbst, ist es ein sehr, sehr schwerer Weg, überhaupt bis zu dem ersten Jhana zu kommen. Also da braucht man, wenn man jetzt nicht längere Zeit, ein paar Monate praktiziert, braucht man Jahre, manche Jahrzehnte, bis sie erstmals, also Jahrzehnte Meditation, bevor sie erstmals da reinkommen. Wenn man es länger am Stück, also wirklich sehr intensiv, 3 Monate beispielsweise, da ist es durchaus möglich, schon nach einem Monat oder 2 Monaten in das erste Jhana hineinzukommen. Und das erste Jhana kann man sehr genau auch erkennen. Es ist dann, wo alle sinnlichen Wahrnehmungen aufhören. Es gibt kein Hören mehr, kein Sehen mehr, kein Riechen, kein Schmecken, kein Spüren. Alles ist weg. Es ist nur noch der Geist, die Ruhe des Geistes da. Und das, was aber jetzt auftaucht, ist große Freude. Das erstmals zu erfahren, ist umwerfend, überwältigend. Große Freude, große Ruhe, große Seligkeit. Und viele glauben jetzt, ach, Nirvana, ich bin angelangt, ja, das ist es. Aber es ist ein Riesenirrtum, das ist noch weit, weit, weit weg von Nirvana. Es ist ein sehr friedvoller geistiger Zustand. Warum ist es weit weg von Nirvana? Weil wir ja alle normalen alltäglichen Aktivitäten und vor allem Aktivitäten mit unserem Geist oder Bewusstsein dabei eingestellt haben. Wir hören nichts mehr, wir sehen nichts mehr, wir riechen nichts mehr, wir schmecken nichts mehr. Ja? Wer kann das lange durchhalten? Also erstens kriegen wir wahrscheinlich schon mal mindestens nach 1, 2 oder 3 Tagen kriegen wir Hunger. Ja? Der Körper kriegt Hunger, denn der ist ja immer noch da. Und vieles anderes, oder wir müssen auf die Toilette oder sonst was. Ja? Also es gibt ja immer noch die normalen Bedürfnisse. Außerdem kann es durchaus auch sein, dass wir irgendwo da friedlich vor uns hin meditieren und dann kommt jemand und stört uns aber massiv. Ja? Und dann werden wir automatisch da rausgerissen. Jedenfalls, also, was ich damit sagen will, ist, dass man diese Samatha-Stufen, die Jhana-Stufen nicht ständig festhalten kann, sondern nur über eine gewisse Zeit. Dann kommen wir wieder raus aus der Meditation und dann kommt alles wieder, was vorher auch schon da war. Ja? Also wir haben einen himmlischen Zustand erlebt, aber dann sind wir aus der Meditation raus und dann kommt wieder alles. Dann kommt Ärger, dann kommt Bedürfnisse oder Wünsche und dies und das und so weiter. Es kommen eben alle sinnlichen Eindrücke und Begierde oder Abneigung und Verwirrung und was weiß ich. Und dieses Phänomen, das bleibt erhalten. Also über alle Stufen hinweg, die Stufen werden immer feiner, immer subtiler. Also zum Beispiel auch die Freude verschwindet, es wird immer gleichsam immer stiller, immer ruhiger, es geht in einen Zustand von Seligkeit über, dann kommen Zustände von Raumunendlichkeit, von Bewusstseinsunendlichkeit und dann aber ziemlich oben, dann auf der 7. Stufe, kommt eine Erfahrung, wo gleichsam nichts mehr existiert, das Jhana der Nichtsheit, aber eines existiert noch, nämlich das Bewusstsein, das ist ja immer noch da. Sonst, wenn kein Bewusstsein da wäre, wäre ja keine Erfahrung da. Dann würde ja keiner irgendwas erfahren. Ja? Also das ist die 7. Stufe und die 8. Stufe ist dann automatisch zwangsläufig die, wo das Bewusstsein selbst an seine Grenzen kommt. Und wenn ich die jetzt noch überschreiten würde, dann wäre kein Bewusstsein mehr da. Und was heißt das? Dann sterbe ich. Dann gehe ich in den Tod über. Ja? Wenn kein Bewusstsein, kein Körper mehr da ist und kein Bewusstsein mehr da ist, dann ist einfach das Leben zu Ende. Das ist ein Weg, mit dem man tatsächlich sich gleichsam in den Tod hinein meditieren kann. Und das haben auch viele in Indien gemacht. Aber ist das das Ziel der Praxis, dass ich gleichsam in den Tod überwandere? Wäre eine Möglichkeit, wenn wir selbst am Sterben liegen, ja, das zu praktizieren. Das wäre ein sehr, sehr schöner, friedvoller Übergang. Aber es war eben nicht das, was den Buddha interessiert hat. Dass der Tod irgendwann mal kommt, das war ihm klar. Aber er war noch ein junger Mann. Er wollte die Ursache des Leidens ergründen. Warum? Wie entsteht es, dass wir leiden? Also, dass wir auch, wenn wir noch so himmlische Zustände erfahren, wieder zurückkommen in den normalen Alltag und da wieder anfangen zu leiden. Und nicht nur selbst leiden, sondern auch Leiden zu erzeugen. Also hat er gesagt, diese Samatha-Praxis kann nicht zur Befreiung führen. Aber sie ist deswegen nicht völlig sinnlos, sondern sie ermöglicht unglaublich viel. Also allein schon mal in diese Art von Geistesruhe und Konzentration hineinzukommen, das ist schon eine sehr, sehr hohe Stufe der spirituellen Entwicklung. So, und dann hat er also eben diese Lehrer verlassen und hat gesagt, offensichtlich gibt es einfach keinen anderen Weg, ich muss ihn selber finden. Ich muss selber eine Praxis finden, eine Meditationspraxis finden, die ermöglicht eine Befreiung vom Leiden, die erhalten bleibt, die nicht verloren geht, ja, wo ich nicht wieder rausfalle und wieder in den Normalzustand zurückkehre, sondern die wirklich dauerhaft ist. Ja. Und da war es eigentlich ziemlich naheliegend, wo der Weg wohl sein wird. Nämlich, er sah ja erstens, bei dieser Praxis konzentriert man sich nur auf ein einziges Objekt. Zweitens ist es ein sehr hohes, geistiges, sehr abstraktes Objekt. Sehr, sehr abstrakt. Ja. Wer weiß denn, was Brahman ist? Ja. Keiner kann das irgendwie beschreiben. Ne. Oder Atman oder so. Es sind sehr abstrakte Objekte. Es ist nur eines. Die Wirklichkeit und zum Dritten, es ist etwas, was stabil ist, was fest ist, was sich nicht verändert. Ja. Brahman muss, wenn es das Absolute und das Höchste ist, kann es nur etwas sein, was auch ewig ist, was immer existiert. Ihr erinnert euch vielleicht an das, was wir in den vergangenen Malen besprochen haben, das Thema Sein. Das Sein in der abendländischen Philosophie, aber auch in der indischen, identisch war mit dem, was immer ewig ist. Ja? Und genauso war es eben auch in diesem Denken, dieses Brahman ist ein ewiges, unveränderliches. Die Wirklichkeit aber, die wir täglich erfahren, da ist nichts ewig und unveränderlich, sondern ständig alles Veränderung. Ja? Permanenter Wechsel, wir selbst, zum Beispiel wenn wir hier sitzen oder ich bewege mich hier, wir hören etwas, schon das Hören, das Sprechen ist ständige Veränderung. Ja? Das, was ich eben gesagt habe, ist schon wieder weg und in der nächsten Minute wieder weg. Permanente Veränderung, permanenter Prozess. Draußen das Tageslicht verändert sich, die Bäume, das Wetter und so weiter, Autos, die vorbeifahren. Es gibt überhaupt nichts, hat der Buddha gesehen, im ganzen Universum, was sich nicht verändert. Also können wir nicht frei sein vom Leiden, wenn wir uns auf etwas konzentrieren, was sich nicht verändert. Wir finden es nämlich gar nicht. Wir finden dieses nicht, sich nicht Verändernde finden wir einfach nicht. Sondern wir sind permanent konfrontiert mit ständiger Unbeständigkeit, mit ständiger Veränderung. Und das ist es, was uns das Leiden macht. Ja? Wenn wir jetzt alle, wie bei Dornröschen, jetzt völlig erstarrt wären. Ja? Jetzt kommt das Zauberwort, ich mache Ping, ihr erstarrt alle total. Ja?
Sollen wir mal probieren?
Es wird nicht klappen. Dann wären wir zwar alle ewig und unveränderlich, würden vielleicht hier 10 Jahre sitzen und dann kommt irgendein Prinz und erweckt uns wieder, aber wir wären trotzdem wahrscheinlich nicht glücklich. Ja? Denn das, wir würden nichts erfahren, wir würden überhaupt gar nichts von diesen 10 Jahren mitkriegen. Ja? Das würde, weil Geist nur deshalb etwas erfährt, weil sich etwas verändert. Ja? Und das ist eine der ersten Erkenntnisse über den Geist. Geist nimmt Veränderung wahr und deswegen existiert er überhaupt und er ist selbst verändert, Veränderung. Ja? Geist ist selbst ein permanenter Prozess, ein ständiger Prozess, wo gleichsam das, was wahrnimmt, sich ständig verändert und das, was wahrgenommen wird, auch sich ständig verändert. Und beide stehen noch in einer Wechselbeziehung miteinander, die sich auch ständig verändert. Also ist Geist nichts Festes, nichts Stabiles, es ist kein ewiges, absolutes Sein, sondern ist ein ständiger Prozess. Und das war schon mal eine ganz, ganz grundlegende Erkenntnis, die er gemacht hat. Geist kann man nicht irgendwie fassen, greifen, festhalten und sagen, so, jetzt habe ich's, denn tschüpp, ist er wieder mehr entwischt.
Also man müsste eigentlich nicht sagen, der Geist, sondern es geistet.
Es geistert, ja, es geistet oder geistert oder so. Den Geist gibt es nicht. Ja, es gibt nicht den Geist und es gibt nicht das Sein und es gibt nicht die Welt, sondern, da haben wir ja auch das letzte Mal drüber gesprochen, und es gibt nicht die Deutschen und es gibt nicht die Türken und den Buddhismus und all diese Dinge, die gibt es alles nicht. Das sind alles nur Vorstellungen im Geist. Der Geist produziert solche Vorstellungen, aber wie wir auch wiederum wissen, die Vorstellungen, die wir heute haben, sind andere als die wir morgen haben oder die wir vor 10 Jahren haben. Auch das verändert sich permanent. Wenn ich das als Wirklichkeit nehme, dann muss ich anders meditieren. Dann kann ich nicht gleichsam mich vereinen oder verbinden wollen mit etwas, was ständig fest und beständig ist, sondern dann nehme ich das wahr, was sich ständig verändert. Ja? Und das ist Vipassana. Das ist die Meditationsform, die der Buddha entdeckt hat, nämlich das Wahrnehmen, das offene Gewahrsein dessen, was permanent im Fluss und in Veränderung ist. Ja? Also das heißt, den Geist nicht auf ein Ding zuspitzen oder konzentrieren, sondern im Gegenteil den Geist aufmachen, weit machen, ganz weit machen, ganz aufmachen. Und das ist die Praxis von Vipassana. Jetzt. Also neben Samatha, hier oben, haben wir jetzt diese zweite Praxis, Vipassana. Und diese Meditationspraxis heißt Einsicht. Also das hier, Ruhe könnte man sagen, Ruhe oder Stille oder Konzentration ist, sagen wir jetzt mal Ruhe. Und hier Einsicht. Wir schauen in die Dinge hinein und erkennen ihr permanentes sich verändern oder ihre permanente Prozesshaftigkeit.
Ich habe mal eine Frage. Ja. Wieso verändert sich das Sein? Ich stelle mir das immer vor als die Ewigkeit oder so.
Ja, das ist die übliche Vorstellung. So wird es eben in der Philosophie oder auch in Religionen gelehrt. Aber der Buddha sagt, und dieses Sein gibt es aber nicht. Weil es nichts gibt, was sich nicht verändert. Es gibt es nur in der Vorstellung. Wir können es uns vorstellen. Aber keiner kann es je erleben. Denn das hieße ja zum Beispiel, einer, der das Sein erlebt, der müsste vom Urknall bis zum Ende des Universums existieren und das beobachten. Und dann würde er feststellen, ja, das verändert sich ja alles. Ja, das Weltall dehnt sich aus, zieht sich vielleicht zusammen oder was weiß ich, was alles Mögliche noch passiert. Und das über Milliarden von Jahren. Ja. Es gibt kein Bewusstsein, das das erlebt und kann es auch nie geben.
Du hast ja am Anfang gesagt, dass Buddha nicht eine Beschreibung der Welt machen will,
ja,
der Macht sein Anliegen war, sondern nach innen geschaut hat.
Ja, genau.
Den Geist, praktisch das Erleben.
Ja, genau.
Und deswegen ist doch eigentlich die Argumentation jetzt, wenn man sagt, nach außen schaut und sagt, ja, da ändert sich ja alles.
Ja.
Da geht man ja schon wieder in die Außenwelt.
Nee.
Sondern wenn man beim Erleben bleibt, das Erleben ändert sich Moment für Moment.
Ja, du hast
dann recht. Da braucht man überhaupt nicht schauen oder argumentieren, ja, es verändert sich alles, weil da ist man ja in der Außenwelt.
Nee.
Das Erleben selbst ist immer eine dauernde Veränderung.
Ja, aber du erlebst ja immer etwas. Du erlebst ja nicht nichts, sondern du erlebst etwas. Und das, was du erlebst, ist die Außenwelt.
Ja.
Oder die Innenwelt. Beides. Also du erlebst Innenwelt und du erlebst Außenwelt.
Aber das beides ändert sich dauernd.
Ja, und beides ändert sich ständig.
Das Einzige, was sich nicht ändert, sind die Vorstellungen, die wir aufgrund dieser Erlebnisse.
Genau, wir können bestimmte Vorstellungen, die wir uns dabei machen, jetzt aufgrund des Erlebens, aber ja, die Vorstellungen, die haben das Erleben zur Voraussetzung. Ja. Wir erleben nicht das, was wir uns vorstellen, sondern Vorstellungen, das sagt ja auch das Wort, stellt sich vor das Erleben. Und das ist genau das Fatale an der Vorstellung, dass es nämlich sich dann als wahrer gibt, als das, was wir erleben. Das ist genau dann das Problem. Ja?
Also, was ich sage, dass es eigentlich viel einfacher ist. Wir brauchen gar nicht nachzuweisen, das verändert sich, das verändert sich, das verändert sich. Und deswegen hat Buddha recht,
sondern
es geht ums Erleben.
Ja, ja.
Und das Erleben.
Genau,
Moment
so ist es. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Er hat erlebt, dass sich alles verändert. Ja?
Nicht, dass sich alles verändert, sondern
Doch. Das
Erleben verändert sich dauernd. Das alles verändert
sich. Ja, aber mit alles meine ich jetzt sowohl der Geist wie die Objekte des Geistes. Das wird dann durchaus unterschieden. Also in der buddhistischen Terminologie wird dann unterschieden zwischen Citta und Dhammas. Ja, Citta ist der Geist oder das Bewusstsein und die Dhammas sind das, was er erlebt.
Die Objekte.
Ja? Aber du hast natürlich recht, aber das, was sich verändert, ist alles. Es ist das Citta verändert sich, das Dhamma verändert sich und das Erleben verändert sich auch.
Ich will eine Frage, du hast gerade gesagt, Geist und Bewusstsein, du hast das nochmal zusammengebracht und dann hast du uns diese Pyramide vorhin beschrieben und dann hast du gesagt, auf einer 7. Stufe, also auf einer hohen Stufe, dass es, wenn es dann weiter ginge, das heißt die Körperlichkeit, wir würden sterben und dann meines Erachtens hast du gesagt, oder habe ich gehört, auch das Bewusstsein.
Auf der 8. Stufe, also
genau,
die 8.
Also
Stufe,
heißt, was,
nein, über die 8. Stufe hinaus, also die 8. Stufe
Tod wird, des Körpers und somit habe ich richtig verstanden, auch das Bewusstsein somit erlischt.
Ja, klar,
genau. Ja, was bitte bleibt dann nach dem Tod?
Nichts. In dieser Vorstellung bleibt nichts.
Aber das ist nicht die buddhistische.
Aber das ist ja auch nicht die buddhistische. Ich habe gesagt, er bezieht sich ja auf diese Samadhi oder Samatha-Praxis.
Ah, okay.
Anders gesagt, ich muss ein bisschen richtig stellen. Was beendet würde, also ist der normale Geist oder das normale Bewusstsein, das alltägliche Bewusstsein, das. Und so wird es dort auch verstanden, also in der Yoga-Praxis, dass der alltägliche Geist, das alltägliche Bewusstsein, das ist beendet. Aber nach Ihrer Vorstellung erlebt man jetzt, wenn man darüber hinausgeht, das Atman oder das Brahman, das was also transzendiert, was darüber hinausgeht. Und das ist ewig und unveränderlich.
Aber jetzt wieder in der Yoga-Praxis.
Das ist in der Yoga-Tradition. Ja. Und aber es heißt trotzdem, dass das Leben beendet ist. Ja? Denn das normale Bewusstsein ist nicht mehr da. Und das normale Bewusstsein brauchen wir für den Alltag.
Koppelst du das Bewusstsein an das Hirn?
Nein, das hat mit Hirn gar nichts zu tun.
Nein, aber das Hirn löst sich auf und somit auf
den Tod. Nein, nicht das Hirn. Nicht das Hirn löst
also
sich auf.
Beim Tod löst sich die Materie auf.
Aber ja, genau.
Auch da sagtest du, dass in dem Fall das normale Bewusstsein erlischt.
Ja, ja.
Also dann, wenn das Hirn aufhört zu funktionieren oder die Körperlichkeit zerfällt, verstehe ich jetzt in der Aussage, dass auch das Bewusstsein, was gekoppelt ist an der Materie, ebenso erlischt.
So ist es. Genau, so ist es.
Ja,
so versteht es aber auch der Buddhismus. Ohne Hirn gibt es kein normales Bewusstsein.
Aber es heißt nicht, dass der Erfahrungsstrom aufhört.
Das heißt aber nicht.
Also es bleibt irgendwas.
Ja, Geist kriegt man nicht kaputt.
Ja, aber ein anderer Geist. Das ist nicht. Und deswegen betone ich auch immer wieder, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen dem Begriff Bewusstsein und dem, was man im Buddhismus Citta nennt. Citta ist aber nicht wirklich identisch mit dem, was die abendländische Denkweise mit Geist meint. Ja. Das ist philosophisch einfach wirklich, da muss man sehr, sehr genau hinschauen, das ist nicht dasselbe. Und da kann man leicht dann in solche Verwirrungen kommen oder Schwierigkeiten kommen, weil man dann Dinge zusammenbringt, die nicht zusammengehören. Ja. Normales Bewusstsein stirbt bei jedem Menschen im Augenblick des Todes. Ja, der Körper stirbt und dieses normale Bewusstsein stirbt. Das heißt aber nicht, dass es da einen Geiststrom, ich will es jetzt mal so nennen, einen Geiststrom gibt, der weitergeht. Aber das ist nicht das normale Bewusstsein. Denn das normale Bewusstsein ist an Körper gebunden und an Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Ja? Aber nach dem Tod haben wir kein Sehen, Hören mehr. Dann ist ein andere Zustände. Ja.
Also ganz, Ego-Bewusstsein, ganz andere Zustände. Könnte man sagen? Oder normales Bewusstsein auch
verbunden? Genau, normales Bewusstsein ist auch verbunden stark mit dem Ich-Bewusstsein, genau. Mhm. Ego-Bewusstsein.
Oder, ja. Aber das Ich-Haften geht danach auch noch weiter. Mhm. Oder das nächsten Dienstag ist
das. Genau, darüber sprechen wir am nächsten Dienstag.
Mit dem katholischen Theologen.
Ja, es wird spannend. Ja, mal sehen, ob er da klarkommt.
Ich meine, nach dem Tod haben wir nicht mehr viel. Aber wir haben noch einiges.
Ja. Noch kurze Frage.
Ich habe jetzt, also beim Meditieren tut man praktisch, die Griechen sagen dazu, erkenne dich selbst, dann erkennst du die Realität. Praktisch ist Meditieren selber.
Ja, genau. Wenn du den eigenen Geist, also dich selbst erkennst, dann erkennst du auch die Wirklichkeit. Weil das nämlich, du erfährst ja ständig die Wirklichkeit, du produzierst ja auch diese Wirklichkeit. Ja? Dann erfährst du dich als den Produzent dessen, was du für wirklich hast. Ja, jetzt aber zur Vipassana-Praxis. Also das war Samatha und so wie es der Buddha aus der Yoga-Tradition übernommen hat, so hat er aber es nicht interpretiert, also es ging bei ihm eben nicht darum, das Atman oder das Brahman zu erreichen, sondern er hat eine andere Meditationsform entwickelt, die ist Vipassana, und Vipassana richtet sich auf alle Phänomene. Also nicht das eine Phänomen, sondern alle. Alle Phänomene können Praxis der Achtsamkeits- oder der Vipassana-Meditation sein. Alle Phänomene, selbst das auf den Klo gehen oder sonst irgendwas. Ja. Zweitens, keine beständigen Phänomene, sondern alles, was sich permanent verändert. Und drittens, es müssen nicht geistige Phänomene sein, ja, also höchste Ideen von Gott und Brahman und dem Absoluten und so weiter, sondern jedes alltägliche kleine Phänomen kann Betrachtung der Vipassana-Praxis sein. Und deswegen ist diese Praxis sehr lebensnah, total lebensnah und im Alltag praktizierbar. Ja, wir können diese Praxis wirklich in unser Leben, in unseren Alltag reinnehmen. Wir können Achtsamkeit ständig praktizieren. Ständig. Ja. Und das ist schon mal der riesige Vorteil dieser Achtsamkeits- oder Vipassana-Praxis, dass sie nicht nur in den Alltag hineingenommen werden kann, sondern hineingenommen werden soll. Es ist das Anliegen dieser Praxis, den ganzen Alltag zu durchdringen. Ja. Alles gleichsam aus diesem Geist der Achtsamkeit wahrzunehmen und zu denken, zu fühlen, zu handeln und so weiter.
Also im Sinne von, du lebst nur einen einzigen Augenblick.
Genau, aber es ist immer genau der Moment, weil sich ja alles ständig verändert. Ja. Ja, also ich bin achtsam auf diesen Augenblick, ich bin achtsam auf diesen Augenblick, achtsam auf diesen Augenblick. Das heißt also, es ist eine, sagt man dann auch im Buddhismus, so eine von Moment zu Moment Achtsamkeit oder von Moment zu Moment Meditationspraxis, ja. Weil es da nichts Permanentes, nichts Beständiges gibt, sondern wir schauen ständig wieder, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt, ja? Was hat sich verändert, was ist in mir, was ist da draußen, was für Gedanken habe ich, was für Gefühle habe was ich mit meinem Körper und so weiter. Ja? Also immer wieder neu, die Achtsamkeit muss gleichsam immer neu aktiviert werden. Und das Schöne ist jetzt, wenn man das jetzt längere Zeit praktiziert, dass tatsächlich dann nach einiger Zeit dass diese Achtsamkeit eine gewisse Selbstständigkeit nimmt oder auch eine gewisse, wie soll man sagen, ein Eigenleben entwickelt, sodass wir diese Anstrengung, die man am Anfang aufbringen muss, immer weniger braucht, sondern dieser Achtsamkeitszustand wird zu einem permanenten Zustand, der uns ständig begleitet. Also wir sind uns in jedem Augenblick, ich ziehe mir Schuhe an und bin mir bewusst, dass ich Schuhe anziehe und so weiter.
Wenn ich das jetzt so höre, kommt mir das aber auch so vor, als würde ich ja ständig quasi mein Ego quasi ständig alles auf mich beziehen. Jetzt bin ich das, jetzt ist dieses, jetzt das, jetzt taucht das auf. Da ist ja irgendwie Gefahr, dass man das ständig mit sich selber irgendwie identifiziert.
Wenn das so wäre, wäre es fatal. Da hast du voll recht, ja. Wenn es so wäre. Aber dem Buddha ging es darum, genau dieses Ego zu überschreiten. Weil er sagt, das Ego ist die Ursache für das Leiden. Weil das Ego nämlich sich in alles einmischt. Ja. Also dieses alles auf sich beziehen. Und welchen Vorteil hat es für mich? Ja? Und wie muss ich mich jetzt verhalten, damit ich groß rauskomme, damit die anderen mich mögen, ja, oder damit ich meine Interessen durchsetze? Also das normale Denken in unserer Gesellschaft, und das ist das, was ich vorhin auch meinte, diese Gesellschaft wird es nicht schaffen, Leiden jemals zu überwinden, weil das Ego und gerade in unserer modernen westlichen Gesellschaft ja dermaßen riesige Rolle spielt. Ja, man braucht wirklich nur in die Zeitung zu gucken, im Fernsehen zu. Es ist ja eine permanente Ego-Show. Ja. Ständig produzieren sich die Leute, ständig geht es nur darum, reicher zu werden, schöner zu werden, erfolgreicher zu sein und so weiter. Also alles ist von diesem Ego geprägt und in der Achtsamkeitspraxis geht es aber genau darum, dieses Ego, dieses alles auf das Ego beziehen, zu beziehen, loszulassen.
Das Und der Gag ist, es tut es selbsttätig, und weil man das Ego durchschaut. Man lacht über sich selbst.
Jetzt waren ein paar Fragen, du hattest
gefragt. Noch was dazu sagen. Also ja. Ich meine, ob wir das wirklich selber schaffen, das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Schritt, weil wir selber entscheiden, ob wir dem Kommentator zuhören oder nicht. Und das können wir immer machen.
Genau.
Wir brauchen diesen Kommentator.
Genau, also und noch eine direkte Antwort jetzt auch hier. Das ist sehr gut, was du sagst. Wir beobachten den Kommentator. Ja? Ich sage ja, alles wird zum Objekt der Beobachtung. Und in der Achtsamkeitspraxis, ich komme gleich auch zu Ihnen, in der Achtsamkeitspraxis beobachten wir jetzt auch das Ego. Ja? Es geht genau jetzt darum, nämlich in dieser Praxis ständig zu gucken, ah, da kommt es wieder, ja, da will es wieder was. Da meckert es zum Beispiel, weil es sich denkt, mein Gott, jetzt sitze ich hier schon eine Dreiviertelstunde, meine Knie tun so weh, kann nicht endlich der Meditationslehrer mal die Glocke läuten, er nervt mich, der hat ja überhaupt gar kein Mitgefühl mit mir und so. Ja. Und schon kommt Ärger und Wut oder anderes, ich sitze in der Meditation und eben alles klappt nicht, ich kann mich nicht konzentrieren, die Gedanken rauschen durch den Kopf, durch die Knie tun weh und so weiter und ich sage mir, scheiße, das ist doch alles Quatsch, ja. Also warum mache ich den Blödsinn überhaupt, ich könnte doch in Kaffee sitzen und jetzt eine Schwarzwälder Kirschtorte essen, da würde es mir viel besser gehen, ja, das ist alles Ego. Ego, 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 permanent. Oder ich träume, vielleicht wäre ich doch lieber nach Thailand geflogen, hätte mich da an den Strand gelegt und so. Ja, und das gilt es eben wahrzunehmen.
Benehmen. Aber Ego ist es auch, wenn ich sitze hier.
Genau.
Und ich bin ganz bei mir.
So ist es, genau. Ja. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie jetzt dieses ständige Ego, dieses sich wichtig tun und groß tun und oder etwas haben wollen oder nicht haben wollen. Ja, das sind ja immer die beiden Möglichkeiten. Ich will was ergreifen oder das will ich überhaupt nicht haben. Ja, ganz weg damit. Das zu beobachten. Genau darum geht es. Und das ist hauptsächlich dann der Teil der Geist, sondern Geistbetrachtung. Da muss ich jetzt gleich noch was Wichtiges sagen, du wolltest noch was.
Ja, manchmal kann es so ein bisschen moralisch klingen, so ich halte mein Ego im Zaum und halte es unter Kontrolle und so. Das ist gar nicht moralisch und hat auch nicht so was irgendwie Zwanghaftes, sondern es ist einfach das Dasein dessen, was im Geist vor sich geht,
ja.
Und man lacht. Also so um das Ego rum entsteht plötzlich Raum durch dieses Gelassenheit. So, man merkt, es ist alles viel weiter und das Ego macht alles so klein. Also es hat das Befreiendes, das Ego zu erwischen. Es ist nicht so, dass man sich erschreckt und wie scheiße oder so, sondern es ist eher so, dass man so wie einen schlechten Schauspieler, den man erwischt, wie er schlecht spielt. Und wo es noch richtig gut spielt, kriegt man es noch nicht mit, dadurch schaut man es noch nicht. Aber da, wo man ihn durchschaut, ist es so wie
Also
ja.
Man lernt sich selbst kennen eigentlich.
Genau.
Die Feinmens.
So ist es. Und das Geschickte, das unglaublich Geniale an dieser Vipassana-Praxis ist jetzt, wenn man auf die sinnlichen Wahrnehmungen achtet, das heißt auf das, was jetzt in diesem Moment ist, dann vergisst man das Ego ganz einfach. Das verschwindet von selbst. Ich brauche überhaupt mir keine Gedanken darüber zu machen, das Ego soll jetzt doch mal endlich weg sein und wie kriege ich denn das weg? Und ich habe keine Ahnung, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Das kann man total vergessen, sondern die einzige Methode ist, ich nehme in jedem Augenblick das wahr, was ist. Und dann taucht kein Ego mehr auf. Ja? Das ist, löst sich einfach von selbst auf.
Ich habe eigentlich das Gefühl, dass sobald man realisiert, dass sowieso alles im Geist stattfindet, dann fällt ja auch diese Trennung weg.
Ja.
Zwischen ich und dem anderen und
genau.
Innen und außen, die gibt es dann ja nicht mehr. Und insofern, weiß nicht, entweder ist das dann nur noch ein einziges großes Ego oder kein Ego, je nachdem, aus welcher Perspektive man guckt.
Genau, die zwei Möglichkeiten gibt es ja.
Nichts Böses mehr an, weil.
Ja.
Man dann ja auch realisiert, dass was man dem anderen
tut,
man gleichzeitig ist.
So ist es, genau, weil diese Trennung dann auch aufgehoben wird. Also eben gerade das wird erfahren in der ganzen Achtsamkeitspraxis, dass alles, was ich einem anderen an Leiden zufüge, tue ich mir selbst an. Oder umgekehrt. Jetzt aber die Zeit rast leider ein bisschen. Aber jetzt ganz Wichtiges noch, worauf richten wir jetzt die Achtsamkeitspraxis? Nämlich auf vier Bereiche. Nämlich, ich erkläre es jetzt erst kurz. Körper, den Körper, die Gefühle, den Geist von seiner Subjektseite her und den Geist von seiner Objektseite her. Das heißt also der Geist als Betrachter und der Geist als das Betrachtete. Also Körper, und das heißt Kaya Nupassana, ich kürze das jetzt ab, Nupassana, das zweite ist Vedana Nupassana, das dritte Chitta, und da kommt es jetzt, was ich vorhin sagte, und das vierte Dhamma. Das ist die Subjektseite und das ist die Objektseite. Und das ist Körper und Gefühle. Und damit betrachten wir alles, was es gibt. Ja, in dieser Praxis alles, was es überhaupt geben kann, ist da drin enthalten. Wir betrachten das Körperliche, zunächst mal vor allem unseren eigenen Körper, mit allen seinen Empfindungen, Wahrnehmungen, Phänomenen, die er hat, vor allem oft Schmerzen, Wohlgefühle gibt es auch, aber die sind meistens seltener, dass der Körper sich so richtig wohlfühlt, aber auch das kann man natürlich erleben. Ja? Vor allem, wenn wir jetzt diese Praxis durch Samatha ergänzen, und das war das, was ich sagte, dass der Buddha das nicht für völlig verworfen hat, sondern er hat es mit reingenommen. Ja? Samatha, wenn wir tief reinkommen, schafft unglaubliche Glücksgefühle. sehr, sehr schöne, wunderbare, glückliche Zustände. Aber, wie wir auch aus dem Leben wissen, Glück ist nicht dauerhaft. Ja? Das meistens gerade ein paar Sekunden oder Minuten oder vielleicht auch ein paar Stunden, dann ist es damit vorbei. Aber es ist, wir können körperliche Glücksgefühle erleben. Ja? Das weiß jeder. Das zweite, Gefühle, also zunächst mal sind es nicht Glücksgefühle, sondern Glücksempfindungen, also körperliche Zustände. Von diesen körperlichen Zuständen haben wir aber Empfindungen, also Gefühlsempfindungen. Das muss man streng unterscheiden. Leider die deutsche Sprache macht das nicht, aber im Buddhismus wird das sehr unterschieden zwischen Körperempfindungen und Gefühlsempfindungen. Ja? Das eine ist Kaya, das andere Vedana. Also wir haben Gefühle von dem, was wir erleben, und die beobachten wir. Und zum Dritten beobachten wir dann den Geist, und zwar hat eben der Geist normalerweise in unserer Kultur zwei Seiten, nämlich eine Seite des Beobachters, das ist die, mit der wir uns identifizieren, ja, und eine Seite des Beobachteten, das ist das, was wir uns gegenüber sehen, das, das sogenannte Gegenstand oder eben das Gegenüber, das andere Ich, das Ich und das Du. Ja. Ständig sind wir in dieser Trennung, in dieser Unterscheidung, da bin ich, da bin ich, da bist du oder da ist meins und das ist deins und so weiter. Und davon müssen wir ausgehen. Wir können nicht sagen, das ist schon alles überwunden, das haben wir schon jenseits, ja, das ist zwar das Ziel, aber da gehen wir nicht davon aus. Also müssen wir diese beiden Seiten betrachten. Und das ist Citta, Geist oder Bewusstsein, Upasana, und Dhamma, das sind die Phänomene, die wir betrachten. Also insofern betrachtet der Buddhismus durchaus auch die Phänomene außen, aber immer als etwas Erlebtes oder Erfahrenes. Also er trennt es nie ab vom eigenen Bewusstsein und sagt, das ist objektiv da draußen. Damit habe ich nichts zu tun, denn ich bin es ja, der es wahrnimmt. Ja, alle Phänomene werden von Citta wahrgenommen. Und es gibt aber kein Citta wiederum, das keine Phänomene wahrnimmt. Also es gibt kein Bewusstsein, ohne dass es sich etwas bewusst ist. Deswegen heißt es Bewusstsein. Ja, bewusstes Sein. Wir sind uns etwas, ein Sein bewusst.
Was du da Gefühle nennst, ist das mit dem Skanda der Empfindungen assoziiert? Also genau, positiv, genau, negativ, neutral?
Genau. Ja, genau. Das ist, ja. Aber es geht darüber hinaus. Also es sind einmal diese drei Grundempfindungen, angenehm, unangenehm, neutral oder sympathisch, unsympathisch oder
will ich mehr von haben?
Will ich mehr oder will ich nicht haben und so weiter. Aber dann eben in Bezug auf alle Sinne, ja, also auf Sehen, dann sind es schon mal 3 mal 5 ist 15. Und dann kommt noch der Geist dazu. Das heißt, es sind dann 18, 18 verschiedene Empfindungen. Und die dann auf verschiedenen Ebenen wiederum. Also da kommen 108 verschiedene Empfindungen dabei raus.
Und bei Citta sind dann die Geistesfaktoren gemeint.
Das sind dann genau das, was man im Abhidharma dann die sogenannten Geistesfaktoren nennt. Das sind dann 52 oder 51 und hier bei den Dhammas sind es für den Theravada sind es glaube ich 210.
Lobha, Dosa und Moha, das ist Citta
und Upasana. Alles, ja. Also alles, auch genau. Und alles kann jetzt, also das sind die verschiedenen Ebenen gleichsam, die wir wahrnehmen können. Körperliche Ebene, Gefühlsebene, Geistebene, Objektebene. Und die, diese Wahrnehmung, die ordnen wir jetzt aber alle permanent ein. Ja, wir sagen jetzt ständig, das mag ich nicht. Und es kann was Körperliches sein, das kann ein Gefühl sein, das kann ein Geistiges sein. Also kann es sein, dass ich bestimmte tolle Ideen habe, die finde ich schön. Oder ich merke, ich habe irgendwie eine Idee, die gefällt mir gar nicht. Oder ich habe Gefühle, die mir gefallen oder auch nicht gefallen. Und das nennt man dann Lobha, Dosa, Moha. Wir ordnen alles ein nach haben wollen, nicht haben wollen. Oder wir sind verwirrt, was wir haben wollen. Wir wissen nicht, was wir haben wollen, ja.
Traurigkeit, würde das hingehören?
Das würde unter die Abneigung, ja, unter Abneigung Also wird unter, also das
aber
ist.
Das gehört zu Gefühlen, ne?
Ja, ja, das gehört zu den Gefühlen, genau. Also es gibt einige Gefühle, kommt gleich drauf, einige Gefühle, die sind sehr subtil, sehr, sehr subtil. Die drei, das sind nur Grundmuster, ganz grobe Grundmuster. Da, wie gesagt, das sind insgesamt 52 verschiedene, die da unterschieden werden. Da ist auch Traurigkeit und Angst und alles Mögliche, Neid und Energie, ist beim Grundgefühl, aber Schläfrigkeit, Müdigkeit, alles, all das. Sehr, sehr viel, sehr, sehr differenziert, welche Gefühlszustände es geben kann.
Viele Dinge schleichen sich ja auch so über die positive Hintertür ins, ja, in das Mind. Ja. Und
genau.
Das sind nicht gleich, genau, zu erkennen als Lobardosa
Moral. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist oft sehr schwer zu erkennen, genau.
Ja, ja. Aber das ist doch auch überlebensnotwendig, gewisse Abneigung zu haben. Sonst wird man sich ja die Hände verbrennt oder,
ja, ja,
verhungern oder.
Ja, das ist richtig. Es geht ja auch nicht darum, das jetzt alles zu verneinen,
ja,
sondern es geht darum, es zu beobachten.
Okay.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig, das zu unterscheiden. Also der Buddhismus versucht auch nicht zum Beispiel, das Ich völlig zu verneinen und zu sagen, es gibt gar keins oder Ich ist völlig schlecht. Ja. Wir brauchen auch eine gewisse Form von Ichhaftigkeit, ich stärke, was man auch manchmal nennt, ja, also in der westlichen Psychologie, das ist ja ein wichtiges Thema, eine gewisse Ich-Stärke zu entwickeln, denn sonst würden wir im Alltag absolut scheitern. Ja. In einer Gesellschaft und Welt und Kultur, die darauf abgestellt ist, würden wir als ein ichloser Heiliger wahrscheinlich ziemlich untergehen. Ja. In gewissem Maße brauchen wir das. Allein auch schon zum Beispiel, wir müssen dafür sorgen, dass wir was zu essen haben. Ja? Oder wir müssen irgendwie uns Geld beschaffen, ja, weil wir ohne Geld können wir hier kaum. Einige können das oder versuchen das. Aber viele, viele Dinge brauchen wir einfach und die sind mit Ich verbunden. Ja? Und die funktionieren. Ja? Also es ist eine funktionierende Realität. Aber worum es dem Buddha geht, ist nicht, das abzuschaffen, sondern es wahrzunehmen und sich dessen bewusst zu sein und dann handeln zu können. Ja, dann kann ich, weil ich weiß, was ich tue, kann ich mich ganz anders entscheiden, wenn ich nicht weiß, was ich tue. Und die allermeisten Menschen, sagt der Buddha, leben in einem Modus, wo sie nicht wissen, was sie eigentlich tun.
Weil man ja auch, ja, gar nicht präsent ist im Gegenwart, genau, im Augenblick,
genau,
man tut. Man, genau, ist ganz weit weg, ja, oder man ist in der Vergangenheit oder in der,
genau,
Zukunft.
Genau. Wir, ja, sind wo ganz anders. Überhaupt nicht bei dem, wo wir sind.
Da ist ein großer Film gedreht worden, denn sie wissen nicht, was sie,
ja,
tun.
Ja, 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 ja. Das ist ein Satz von Jesus am Kreuz, wo er sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist im Grunde genau das Gleiche. Bloß würde der Buddha nicht sagen, Herr, vergib ihnen, sondern Herr, sag ihnen, sie sollen mal auf ihren eigenen Geist schauen. Ja, jetzt noch was ganz Wichtiges. Also, wie ich sagte vorhin schon, wir werden diese Grundgefühle, also diese negativen Grundgefühle, die aus unserer Ego-Anhaftung herauskommen, nämlich etwas zu mögen oder haben zu wollen, unbedingt haben wollen, das muss ich jetzt haben, ja, oder das will ich überhaupt nicht, geh mir weg davon, ja, und wir hassen es und werfen es weit weg, und dann eben den Zustand, wo wir überhaupt nicht wissen, irgendwie sind wir völlig verwirrt und latschen ein bisschen dusselig durch die Gegend rum, diese Grundgefühle, Lobha, Dosa, Moha, also, oder auf Deutsch Gier, Hass, Verblendung, die werden wir los, nicht indem wir jetzt uns anstrengen, sie loswerden zu wollen, sondern indem wir uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade da ist. Ja, das heißt, die Dinge so wahrnehmen, wie ich sie jetzt oder wie der Geist, wie das Bewusstsein sie jetzt erfährt. Ja? Also wirklich intensiv eins zu werden mit dem, was ist. Denn das, was ist, hat mit unseren Gefühlen und mit unserer Abneigung oder Zuneigung gar nichts zu tun. Ja? Sondern das ist der Geist, das sind die Konzepte, die wir auf alles draufstülpen. Ja? Darüber haben wir ja viel gesprochen. dass die Konzepte es sind, die Vorstellungen eben oder auch Nachstellungen, könnte man auch sagen. Ja, wir rennen ja hinter den Dingen hinterher und stülpen ihnen dann was über. Ja, dass die machen uns unglücklich und die machen uns verwirrt oder die erzeugen, dass wir meinen, etwas haben zu müssen und oder glauben, das gar nicht haben zu müssen. Da brauchen wir ja nur mal umschauen unter uns, untereinander, was der eine mag und was der andere nicht mag. Also zum Beispiel gibt es ja Leute, soll es Leute geben, habe ich mal gehört, die lieben Porsche. Ja, dein berühmtes Beispiel, die wollen unbedingt ein Ferrari haben zu Hause in ihrer Garage. Ja. Und rot, damit sie die Freundin dann ausfahren können und die mächtig beeindruckt ist, dass ich ein Ferrari habe. Ich selber habe absolut kein Interesse an einem Ferrari. Was soll ich mit dem Quatsch? Ja? Ich habe noch nicht mal ein richtig flottes Auto, sondern nur einen kleinen, ziemlich alten, verrosteten und schäbigen kleinen Fiat. Gerade so viel, dass man damit fahren kann. Also da bin ich recht bescheiden. Aber in anderen Dingen zum Beispiel muss ich zugeben, ich reise gerne. Ich mache gerne große Reisen und nach Asien oder nach Italien oder sonst irgendwo. Das sind meine gleichsam Begierden oder Verlangen oder Wünsche, nach denen ich strebe. Ja. Und das mag den anderen überhaupt nicht interessieren. Nach Indien habe ich schon viele Leute gehört, ich würde doch nie nach Indien fahren. Ja. Also wie kann man nur, oder in Himalaya oder sonst irgendwas. Und so sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber was entscheidend ist, ist eben auch gar nicht, was es ist, sondern dass wir beobachten, was in unserem Geist passiert. Ja. Und da kann durchaus jetzt dieses unglaubliche Verlangen nach dem Ferrari, muss nicht schlechter sein, als wenn ich jetzt total drauf versessen bin, dass ich jetzt unbedingt nach New York muss oder sowas. Ja. Oder was anderes haben muss. Ja. Aber wir kommen davon weg, von diesen ganzen Problemen, wenn wir unsere Achtsamkeit dem zuwenden, was in diesem Augenblick da ist. Und zwar hauptsächlich zunächst mal für die Sinne da ist. Also das Sehen, das, was ich wirklich sehe, das, was ich höre, das, was ich rieche, was ich schmecke, was ich spüre. Und das heißt im Buddhismus, und das ist auch das Wunderschöne an dieser Vipassana-Praxis, es geht zunächst mal darum, auf den Boden runterzukommen, wirklich auf den Boden, auf die Erde runterzukommen, dahin zu kommen, wo eben was ist und wo wir sind. Ja, wir sind nicht da oben, wir schweben viele Leute, die sich für Spiritualität interessieren, die fangen dann an so abzuheben und wollen sich nur noch mit allen möglichen geistigen Welten beschäftigen und so. Sich erstmal die Übung und die Erfahrung zu machen, auf den Boden der Wirklichkeit runterzukommen. Und das ist das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Ja, das ist die Realität. Und deswegen habe ich hier unten hier diese Buddha-Figur. Die habe ich, das war die erste, die ich mir gekauft habe vor ungefähr 40 Jahren in Nepal. Der Buddha, da vorne glaube ich auch, wird ja sehr, sehr oft in Asien mit einer bestimmten Haltung dargestellt, also entweder Meditation oder, was man sehr viel häufiger sieht, dass er mit der rechten Hand den Boden berührt. Ja? Und das ist das, was ich meine. Und zwar ist das ein Augenblick im Prozess der Erleuchtung von Buddha. An einem bestimmten Augenblick hat er den Boden berührt. Leider gibt es in Asien, wie in allen Religionen, viele Legenden. Und diese Legenden, die Märchen, ja, die überlagern oft das, was eigentlich gemeint ist. Ja, wo die Leute nicht mehr richtig verstehen, warum hat der Buddha, warum wird er überall so dargestellt. Und dann machen sie eine Legende und dann wird dann behauptet, ja, da ist der Mara erschienen und hat die Erleuchtung von Buddha angezweifelt. Und daraufhin hat er die Erde berührt, um die Erdgöttin zu wecken. Und die Erdgöttin kam dann hoch und hat gesagt, jawohl, der Buddha ist erleuchtet. Aber das sind Legenden, ja, Märchen, wo man ziemlich deutlich sieht, also so, sie haben es wohl nicht so richtig ganz verstanden, was eigentlich damit gemeint ist, was aus einer tiefen buddhistischen Philosophie und aus der Achtsamkeitspraxis heraus ganz klar wird, was er damit gemeint hat, ist, dass wir auf den Boden der Tatsachen kommen, dass wir dahin kommen, zu dem, was jetzt in diesem Augenblick da ist. Und zwar für den Geist. Ja? Also die Realität, die er jetzt erfährt. Und das ist die Achtsamkeitspraxis. Die Achtsamkeitspraxis richtet sich ständig, permanent auf diese Berührung mit dem, was jetzt ist.
Ja? Und was ist mit der anderen Hand? Hat die auch
die andere Hand, die ist gleichsam in Meditationshaltung. Ja, ja, das ist gleichsam dieses zur Ruhe kommen. Man könnte sagen, das ist Vipassana und das ist Samatha. Ja? Das sind die beiden, das zur Ruhe kommen, das sich öffnen oder still werden, total in Frieden ruhen, nichts mehr verlangen, nichts mehr ablehnen, gleichsam in einen totalen Frieden des Geistes kommen. Aber das genügt nicht, wir brauchen den Kontakt mit der Realität, mit dem, was jetzt ist, und das heißt mit dem Leben. Wir brauchen den Kontakt mit dem Leben, das ist eine Praxis für das Leben und nicht für das Jenseits. Und das ist Vipassana.
Darf ich fragen, ist Vipassana jetzt gebunden an, ist aber nicht gebunden an bestimmte Sitzhaltung oder Atem?
Nee, überhaupt nicht.
Das heißt, Vipassana, Achtsamkeit im Alltag, heißt in jeglicher
Handlung. In jeder Haltung
kannst du das machen. In jeglicher Handlung. Jetzt bin ich ja immer ein wenig provokativ, ganz bewusst. Das heißt, wenn ich also in gewissen Situationen komme, wo meine volle Achtsamkeit vorhanden dann ist und es jetzt gehe ich einfach von einer Situation aus, in dem das nicht alles friedlich ist oder alles wunderbar und wohlschön, sondern da ist einfach eine Situation, in der ich auf der Stelle wahrnehmen und handeln muss. Ja. Sonst ja, das heißt, inwieweit geht man auch mit diesen Situationen um, weil es ist nicht, es ist eigentlich der Situation entsprechend, entspricht das eine Notwendigkeit heraus, sich in, zum Beispiel Verteidigung ganz schnell eine gewisse Handlung vollziehen. Das heißt, wie hält sich das? In dem Moment gibt es eine scheinbar schädigende Aktion, vielleicht nur dass ich selbst mich dann schützen möchte du verstehst,
worauf ich hinaus möchte. Ja, ich weiß, was du meinst.
Sagt der Buddhismus? Es ist wohl eine schädigende, in Anführungsstrichen, für den anderen in dem Fall, weil ich jetzt bevorzugt sofort handle, wo da ich die Notwendigkeit erkenne, jetzt geht es so.
Nee, ist die Frage, wie du handelst, die muss ja noch nicht schädlich sein. Also das Erste ist, der Vorteil der Achtsamkeitspraxis ist schon mal, dass du wirklich auch da im gegenwärtigen Moment bist. Ja? Und das Tolle ist daran, weil du dich ja ständig übst, im gegenwärtigen Moment zu sein, bist du auch in diesem Moment, in so einem Moment, mühelos im gegenwärtigen Moment. Während wir normale Menschen, wir träumen, wir sind gar nicht im gegenwärtigen Moment, wir sind irgendwo da oder da und dann kommt ein Ereignis auf uns zu und plötzlich sind wir gefragt sozusagen, sind wir herausgefordert und dann müssen wir erstmal unseren Geist in diesen Moment reinbringen und achtsam und gewahr sein und das ist dann der Moment, wo wir schon überrumpelt sind oder schon in eine Situation reingeraten sind, die wir gar nicht bewusst sind oder wo wir keine Kontrolle über uns haben und wo wir dann auch ganz schnell auf eine Weise reagieren, die wieder neu ist Leidenschaft, nämlich aus vorhandenen Konditionierungen heraus. Ja? Wir handeln unbewusst, wir handeln es so, wie wir es halt irgendwann mal gelernt haben, und wie unser Ego auch reagiert, und das schafft das Leiden. Wenn du jetzt aber in einem permanenten Zustand von Achtsamkeit oder Gewahrsein bist, dann bist du ruhig, du bist, wie man heute dann oft auch sagt, cool, aber es ist nicht das Gleiche, du bist jedenfalls ganz präsent, du bist in diesem Moment drin, du weißt, was los ist, du erfährst den anderen, du erfährst dich, du kannst ganz anders damit umgehen, ganz anders reagieren. Und das ist das, worauf es auch ankommt und was den Buddha ausgezeichnet hat, dass er immer im gegenwärtigen Moment war und er wurde oft auch provoziert und alles Mögliche, er hat so reagiert, wie es zu diesem Moment gepasst hat.
Würde man die Tradition der Kriegerischen und des Samurais, die ja auch aus einem...
Ja, das würde ich als sehr unerleuchtet sehen.
Ja, okay, das wollte ich nämlich wissen, weil das ist ja auch eine Tradition, die das...
Ja, ja, nee, diese Samurai-Tradition finde ich eine ganz schreckliche, das ist wirklich eine Entgleisung des Zen vor allem. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil Zen sehr, sehr stark Samatha macht, Konzentration, aber nicht Vipassana. Ja, Samurai-Krieger, die waren nur darauf geübt, sich zu konzentrieren zu können und dann zuschlagen zu können oder so, aber sie haben überhaupt nicht durchschaut, dass sie ja töten und dass sie sämtliche buddhistischen Prinzipien damit verletzen. Ja.
Dann darf ich noch einen Schritt weitergehen, das mache ich gerne. Der Buddhist setzt sich also hin und lässt sich töten?
Nein, das nicht unbedingt.
Entschuldigung, ich muss das Schlusswort, ohne ist keine Negativität.
Ja, ja.
Das ist eine ganz, für mich eine ganz wichtige Frage. Der Buddhist darf sich abgrenzen, ja, aber wie weit?
Klar, natürlich, ja.
Ja, das heißt, aber das ich werde mich Buddha als Buddhist gemacht. Nicht hinsetzen müssen und weil ich den anderen nicht töten, obwohl er mir nicht graben will, darf ich, frage ich, ja, eigentlich schon, dann muss ich die Konsequenzen dann tragen.
Genau. Also gerade um damit umgehen zu können, haben sich ja durchaus auch in Asien bestimmte Kampfformen entwickeln, wie das Tai Chi, wie das Wushu und so weiter, und zwar dann auch wiederum aus dem Zen heraus, Kampfformen, die aber gewaltfrei sind, ja, also wo ich ohne jede Waffe mich gegen härteste Angriffe verteidigen kann, also natürlich nicht gegen Raketen, ja, das geht nicht, oder? Aber gegen, wenn da irgendwelche chinesischen Soldaten des Kaisers da mit einem Schwert angekommen sind und mit Spießen und so weiter, diese Tai Chi Meister, die haben sich ohne jede Waffe gegen die behaupten können. Ja? Die sind die Leute, das habt ihr ja vielleicht mal gesehen, also gibt ja so Filme, dann wo die dann kommen angerannt, auch heutige oder Aikido Meister, die kommen angerannt und die Angreifer fliegen durch die Luft und der Meister steht einfach noch so da und macht so oder so.
Du kennst. Wir reagieren ja in unserem Leben oft so, wie wir total bedroht sind, obwohl es total überhaupt nicht angepasst ist, weil unser Geist verschleiert ist und wir uns in einer völlig falschen Situation eigentlich wiederfinden. Und dann diese automatische Reaktion zustande kommt, die aber überhaupt nicht passt zur Situation eigentlich.
Ja, also der Buddhismus predigt kein Märtyrertum und kein Selbstopfer. Also, dass wir uns jetzt da ständig opfern müssen, sondern natürlich, was ich vorhin auch sagte, dass die Person oder hat das Recht, auch sich selbst nicht verletzen zu lassen, ja, also, oder beziehungsweise nicht selbst zu leiden. Ja, also, es gibt durchaus das Recht oder die Möglichkeit der gewaltfreien Selbstverteidigung.
Interessant finde bei dieser Übung von Gewahrsein ist, dass man viel früher mitkriegt, wann eine Situation schwierig wird.
Genau.
Und schon viel früher sozusagen die Eigendynamik rausnehmen kann. Also wenn ich merke, dem anderen geht es jetzt gerade schlecht, dann bin ich in der Lage, viel eher auf das einzugehen, was jetzt gerade so ein Schlechtgehen auslöst. Und viel früher so signalisieren, ich krieg mit, wie es dir geht und ich will, dass es dir gut geht. Und der andere fühlt sich gesehen und geht nicht so in den Konflikt. Es gibt so aus dieser Tradition der Kampfkünste so die Geschichten, die davon berichten. Die netteste ist über diese Katze, die oder über die verschiedenen Stufen von Katzen, wie die mit Ratten kämpfen können, ne? Und die weiseste aller Katzen ist die, in deren Umkreis 50 Kilometer drumherum nicht mal eine Ratte auftaucht. Aber man sieht es der Katze nicht an, die liegt den ganzen Tag in der Sonne. Ja. Aber dadurch, dass in ihrem Geiststrom so eine Authentizität, so eine Klarheit ist, treten Konflikte gar nicht mehr auf. Das wäre sozusagen, also das wird so als das Ideal gesehen.
Ja, also das einfach, das ist immer ein guter Leitfaden, wenn man sich seiner Motivation bewusst ist. Also selbst wenn man jetzt zum Beispiel was ganz Drastisches machen will, so zum Beispiel die Töten, ja, aus welcher Motivation ist es entstanden?
Ja,
wolltest du ihn schädigen oder wolltest du ein anderes Leben retten oder wolltest du dich nicht schützen und hast ihm dabei zu sehr wehgetan?
Aber dann setzen sie Prioritäten irgendwo jetzt dann. Ja? Also sie sagten, die Motivation kommt an.
Die muss ich beobachten. Ja, klar, auf die Motivation muss ich sehen. Dahinter verbirgt sich ja das Ego.
Es ist ja Teil der Praxis, seine Motivation auf Heilsames auszurichten. Und das ist das so, wo wir uns erwischen, wo wir es vielleicht gut meinen, aber genau im Gegensatz fabrizieren.
Genau, gut meinen ist nicht immer auch gut getan.
Ja, das ist dieses Wunsch. Ja,
genau, Sie haben sich schon lange gemeldet.
Das ist ja eigentlich, was Sie gesagt haben, eine Hingabe an die Gegebenheiten. Und eine Aktion,
aber nicht, aber, ja.
Eine Aktion aus Notwendigkeit. Wären wir vielleicht beim Wu-Wei, die Reaktion, die erfolgt, das ist nicht.
Genau.
Das heißt ja nicht, dass man nichts tut,
sondern so
das
heißt,
man tut absichtslos.
Ja,
nach der Notwendigkeit.
Ja, genau.
Das beantwortet auch die Frage, wie das Selbstverteidigung wäre. Entscheidend ist ja das Vermögen des Geistes selbst, zu reagieren. Aber ich denke, das steigert sich ja mit der Dauer.
Ja.
Dieser Wahrhaftigkeitsübung, die ja eigentlich dann Meditation ist, das Leben ist ja dann die Meditation.
Genau.
Der normale Alltag.
Und das Grundprinzip ist eben, also das ethische Grundprinzip ist immer, wir wollen kein Leiden erzeugen, nicht für mich und nicht für andere. Ahimsa heißt das Wort, nicht verletzen, nicht oder kein Leid erzeugen oder nicht verletzen. Ja. Das ist die ganze buddhistische Ethik ist einfach nur das Wort Ahimsa, nicht verletzen.
Ich hätte eine schöne Übung, die das Ganze.
Ja, das wollte ich auch noch machen. Ich glaube, da war noch eine Frage, oder?
Ja, mit dem Absichtslosen. Danke für den Einruf, weil mir fehlt gerade, muss ich jetzt einfach loswerden, mir fehlt gerade auch eine Frau, stellt die Frage, sie kriegt einfach nur von den Männern hier im Raum. Und es ist einfach. Ich finde es eine gute Frage, eine wichtige Frage auch, weil es ging ja darum, schnell zu entscheiden, was ist, wenn ich angegriffen, bedroht fühle, wie weit darf ich gehen. Und ich fand das jetzt gerade noch, war für mich die Antwort mit dem absichtslosen Reagieren, weil alles andere schien so weit weg von der Erde.
Was meinst du jetzt? Was alles andere?
Ja, weil sie hat eine ganz konkrete Frage gestellt, was ich, wenn ich schnell reagieren muss in gefährlichen Situationen. Und da fällt mir als Frau natürlich einiges dazu ein. Und die Antworten haben mich geärgert.
Welche denn?
Aus das Tai Chi bis zu
Wo weiß
ich? Sehr
wohl ablehnen. Ja. Und sehr relaxing.
Aber Tai Chi ist doch eine reale Antwort.
Nein.
Doch. Ich meine, das
meine Tai Chi Meister, der durch Bewegungen seine Beine durch die Gegend fliegen lässt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir so jemanden hier auf der Erde finden, aber jedenfalls nicht in der Nähe.
Ich habe es schon gesehen. Doch.
Ja, ist halt nicht für jeden
Mann. Nein.
Vielleicht dann vielleicht schafft
es dann. Man muss ja nicht, gleich jemand.
Selbstverteidigung ohne den anderen zu verletzen. Das ist schon
ein Kilo. Also, um es auf gut Deutsch zu sagen, es ist buddhistisch völlig in Ordnung, auch einen Selbstverteidigungskurs für Frauen zu machen, wo man lernt, einen Mann, der sich nicht benehmen kann, so kraftvoll zwischen die Eier zu treten, dass der 4 Wochen lang zum Urologen geht.
Und wenn es so ist, dass man eigentlich was Gutes bringen will oder jemanden was Schlechtes bewahren will, dann ist es vielleicht sogar tatsächlich so, dass wenn man den abwehren kann, ohne ihn zu sehr zu verletzen, bewahrt man ihn davor, was Schlechtes zu tun, was ihm selber sicherlich auch nicht
gut tut. Ja, klar.
Das ist nur natürlich auch eine sehr hehre Einschätzung der Realität, weil Tatsache ist,
ja, aber wie gesagt, also genau das wollte ich da auch ausdrücken, dass es geht ja nicht darum, jetzt, und das war ja nur ein krasses Beispiel oder ein Beispiel, was möglich ist mit den Leuten, die da rumfliegen oder so. Ich vertrete schon seit Jahren und habe das auch selber gemacht, dass Frauen Kampfkünste lernen sollten. Und zwar gar nicht unbedingt, um sie jetzt anwenden zu müssen. Das ist, glaube ich, relativ selten, dass man das braucht. Sondern einfach, um eine Selbststärke, eine Selbstsicherheit zu haben, zu wissen, ich kann mich wehren. Ja. Allein dafür ist es schon notwendig.
Und wenn man sich dann wehrt, da denkt man ja gar nicht, dann praktiziert man ja einfach das, was man gelernt hat. Nicht? Ohne dass man das überlegt.
Wenn man nicht in einer sehr weiten Stufe steht, fällt tatsächlich deine Konzentration. Also ich weiß nicht, ob die Frage daher kommt, aber das war meine Assoziation. Man denkt, natürlich.
Man soll ja gedanken los werden.
Genau. So, eine letzte Bemerkung noch jetzt, was ich noch eigentlich noch ein ganz wichtiges Thema jetzt gar nicht behandelt habe, dass es bei der Achtsamkeit oder Vipassana-Meditation darum geht, die Phänomene zu durchschauen, tief zu durchschauen. Der buddhistische Begriff dafür heißt Yonisomanasikara, das heißt den Dingen auf den Grund gehen. Das heißt, die Phänomene in ihrer Wirklichkeit oder in ihrer Existenz, in ihrem Sein zu durchschauen. Und das heißt, und das sind drei Begriffe, über die wir schon viel gesprochen haben, aber wo wir heute Abend jetzt leider nicht mehr weiter in die Tiefe gehen können, das sind die drei Begriffe Unbeständigkeit, Anicca, ja, Unbeständigkeit, alles ist prozesshaft, nichts ist irgendwie dauerhaft, alles ist im Wandel. Zweitens, alles ist nicht vollkommen, es gibt nichts absolut Perfektes, Vollkommenes in der ganzen Wirklichkeit. Denn wenn wir irgendwo mal etwas finden würden, was total vollkommen wäre, dann müsste in diesem Augenblick die Welt stillstehen. Denn wenn es sich verändert, dann ist es ja wieder nicht vollkommen. Also es muss unser Wunsch sein, dass wenn wir endlich das Vollkommene erreicht haben, dass es dann nicht mehr weitergeht, ja? Dass dann die Geschichte zu Ende ist. Und so ist es ja auch in manchen Utopien. Ja?
Also, Ende der Geschichte.
Dass dann in jedem Märchen heiraten sie und sie sind glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber es darf nichts mehr passieren, denn es kann ja sein, dass sie dann nachher vielleicht nach 10 Jahren, 30 Jahren auch nicht mehr ganz glücklich sind. Ja. Und das Dritte ist, und das ist dann das Tiefgründigste, alles ist leer oder nicht selbsthaft. Es ist nicht fassbar, nicht greifbar, nicht substanziell. Das ist das, was wir auch über die ganzen letzten Abende darüber gesprochen haben. Alles ist anatta oder nicht für sich selbst existieren, sondern alles ist in wechselseitige Bezogenheit und Verbundenheit. Und aus dieser Erfahrung dann, dass alles miteinander vernetzt, verwoben, verbunden, abhängig ist, entsteht tiefes Mitgefühl. Ja, wir sind nicht mehr getrennt von den anderen, hatten wir ja schon vorhin darüber gesprochen, wir können uns im anderen erleben, wir sehen, die anderen sind nicht anders wie wir und ich bin so wie sie und wir sind abhängig, sehr, sehr abhängig voneinander. Keiner kann für sich alleine leben, ist völlig unmöglich. Das heißt, wir entdecken den Wert von Bezogensein. Ja. Und das ist im Grunde auch diese Berührung. Wir sind abhängig, wir sind bezogen, wir sind verbunden mit dem, was uns trägt und was uns nährt. Und also der letzte Aspekt ist dann die tiefe Erfahrung von Mitgefühl, von Liebe, von Mitfreude und so weiter.
Wie passt da der Satz dazu, wo Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei unter meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten in der
Ja, das ist genau das Gleiche. Das ist exakt. Das ist eine Beziehung, wo wirklich eine Beziehung, eine lebendige Bezogenheit da ist, eine Verbundenheit, entsteht automatisch Liebe und Liebe ist Jesus. Also so versteht er sich ja als gleichsam die verkörperte Liebe. Da bin ich, da ist also mein Geist da. Das ist sehr, sehr übereinstimmend mit dem buddhistischen Zielsetzung.
Ja. Übung zum Abschluss. Ja. Wir machen das jetzt mit dem Präsentsein im gegenwärtigen Augenblick. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken. Und wir üben so, wie der Buddha genau das angeleitet hat. Beim Einatmen ist der Übende in jedem Augenblick gewahr, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen ist er in jedem Augenblick gewahr, jetzt atmet er aus. Während wir präsent sind im Atmen, nehmen wir wahr, dass im Geist noch anderes läuft. Wir hören Geräusche, wir spüren den Körper. Aber der Fokus bleibt beim Atmen. Wir sind in jedem Augenblick gewahr. Nicht weit weg, sondern hier. Nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt. Nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Mitten unter unserer Runde sitzt der Buddha mit uns und praktiziert genauso mit, wie das Buddhisten seit 2500 Jahren schon tun. Aber er gibt uns jetzt die Gelegenheit, diese Fähigkeit der Achtsamkeit wertschätzen zu lernen, als etwas, das uns befreit. Er macht diese erdberührende Geste und dann nimmt er die Hand wieder hoch. Plötzlich krabbelt hier ein riesiges und zwar das in unserer Vorstellung ekligste Tier überhaupt hier quer durch den Meditationsraum über den Boden, so dass es uns richtig schüttelt. Und jetzt sagt der Buddha: Beobachte deinen Geist. Statt uns von dem Ekel schütteln zu lassen, werden wir des Zustandes gewahr. Und es ist jetzt ein Objekt, dieses Gefühl von Ekel, und nicht etwas, das uns beherrscht. Wir erleben den Raum um den Ekel herum und sind nicht mehr Opfer von dieser Erfahrung. Und dieses Tier, bis hier über den Boden krabbelt, löst sich einfach auf. Und stattdessen entsteht hier in der Mitte des Raums das Geilste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das ist jetzt bestimmt sehr unterschiedlich für jeden von uns, aber das angenehmste, begehrenswerteste, süßeste, tollste, edelste, großartigste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und wieder sagt der Buddha: Beobachte deinen Geist. Und wir gucken auf die Anhaftung. Und wieder entdecken wir, dass um die Begierde herum Raum ist im Geist. Und schon verliert der Zauber dieser begehrenswerten Objekte seinen Reiz. Wir werden frei und es löst sich alles in Weite auf. Wir werden ganz sicher in Situationen kommen, das zu üben. Und jetzt können wir uns vorstellen, wie der Buddha zu uns kommt, ganz persönlich, und Segen gibt dafür, dass wir mit dieser Praxis uns entwickeln. Und er gibt den Segen mit dem Mantra, das auf Deutsch heißt, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und wir verstehen jetzt, was das bedeutet. Theata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und er gibt den Segen nochmal. Und wir spüren das Versprechen, dass diese Praxis zum Erfolg führt. Wenn wir die Praxis anwenden, werden wir Effekte haben. Man kann den Weg gehen. Theata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und ein drittes Mal kriegen wir den Segen. Und diesmal nehmen wir ihn mit für all die, denen wir werden helfen können, wenn wir selbst es können. Die sind jetzt noch nicht hier im Raum, aber sie kommen alle hinter unserem Rücken herbei, legen ihre Hände auf unsere Schultern und zählen auf uns, wenn wir jetzt den Segen ein drittes Mal nehmen. Theta om gate, gate. Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Und wer mag, kann dem Buddha danken. Für den Segen, für die Inspiration, für das, was er uns und der Welt geschenkt hat. Das Gute, das heute Abend hier in unserem Geist entstanden ist, nicht nur für uns selber nützlich sein, sondern für alle Wesen, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom eigenen Geist.
Letzter Hinweis, in zwei Wochen, es sind noch nicht mal mehr ganz zwei Wochen, also am Samstag, der, ich glaube, 21. oder kann das stimmen?
Nee, das ist 26.
26. Da mache ich genau ein Seminar hier, also eintägig am Samstag, Samatha Vipassana, die Einführung in die konkrete Praxis. Wie fühlt sich das an? Wichtige Tipps, Hinweise und Erfahrungen für euch. Wie macht man das? Es beginnt 10 Uhr, geht bis 18 Uhr. Mittags haben wir eine Pause, eine Essenspause. Und für die, die kommen möchten, wäre es gut, wenn ihr euch was zum Essen mitbringt. Das legen wir dann oben zusammen. Und essen gemeinsam von dem, was mitgebracht wurde.
Heißt das Samstag der 27.
Oder sind, also 27. Der letzte Samstag
im also jedenfalls.
Also nicht der 19.
Nein. Genau, in zwei Wochen. Ja, dieser Samstag.
Ja.
Genau. Falls ihr Interesse hättet, dass ich euch nochmal die Einladung schicke, also wenn jemand teilnehmen möchte. Ich habe hier ans Zentrum zwar die Einladung geschickt, aber das hat jetzt nicht mehr geklappt, dass die schon ausgedruckt wurde. Wenn ihr das haben wollt, dann schicke ich euch das direkt zu. Da steht nochmal alles drin, ja, damit ihr genau Bescheid wisst.
Oder nächste Woche wiederkommen.
Oder nächste Woche, aber wer nächste Woche vielleicht nicht da ist, ja. Also hier könnt ihr eure E-Mail-Adresse draufschreiben, dann schicke ich die Einladung.
Ja,
vielen Dank.
Danke fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank.